Und da freut sich Maik miert, wo die Olmröslern wuchsen. Und der Enzian bliert, wo die Olmröslern wuchsen. Und der Enzian bliert. Geschafft. So, jetzt dürft ihr raten, woher ich komme. Genau. Also ich bin eine Österreicherin und dann wird man natürlich gefragt, wie kommt eine Österreicherin nach Deutschland? Und das hat etwas mit der Mentalität der Österreicher zu tun. Wenn nämlich ein Österreicher ja sagt, dann meint er eigentlich vielleicht. Und wenn er vielleicht sagt, dann meint er eigentlich nein. Und wenn er nein sagt, dann ist es kein Österreicher. Und das war das Glück meines Mannes, ich konnte nicht nein sagen. Ja, nun sind wir schon über 36 Jahre verheiratet. Wir haben zuerst in Karlsruhe gewohnt und dann in Mannheim und jetzt sind wir schon über 20 Jahre in Hünfeld bei Fulda. Wir haben 2 verheiratete Kinder und 3 Enkelkinder. Genau. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr sie mir dann persönlich an Tischen oder wo auch immer dann stellen. Ja, ihr habt euch dieses Thema gewünscht, Liebe und Wahrheit, biblische Beratung im Spannungsfeld. Und da möchte ich gleich mit einer Frage einsteigen. Mit welcher Erwartung seid ihr eigentlich hierher gekommen? Du darfst schon mal klicken. Genau. Welche Erwartungen habt ihr an das Seminar? Ihr dürft das ganz frei raussagen. Was denkt ihr, was euch erwartet? Oder welche Wünsche habt ihr an diesem Tag? Okay, gut. Schon ganz auf den Punkt gebracht. Weiter zu lernen. Gut. Ah, weiser zu werden. Ihr verstanden, weiter zu lernen. Aha, weiser zu werden, auch gut. Sehr gut. Einfach ermutigt zu werden, Wahrheit und Liebe miteinander zu kombinieren in der Seelsorge. Ja, da gehört wirklich Mut dazu. Vielleicht sind einige auch gekommen, um einfach ein bisschen Gemeinschaft miteinander zu genießen. Das ist auch nichts Verkehrtes. Ja, was versteht ihr unter Seelsorge? Was fällt da euch dazu ein? Was ist Seelsorge? Welche Aspekte gehören dazu? Jemand zuzuhören, ganz wichtig. Gebet.
Interesse zu zeigen.
Sehr gut, Interesse zu zeigen am Leben des anderen, ganz wichtig. Füreinander da zu sein, zu merken, wir brauchen einander und ja, danke.
Fürsorge.
Fürsorge für den anderen, ja, genau, gut.
Ja, und einen Tag im Glauben zusammen durchzugehen.
Jawohl, genau, sich gegenseitig im Glauben zu stärken, voranzugehen mit Jesus. Ja, was noch? Wir haben ja ein besonderes Thema. Da gehört natürlich auch vielleicht mal das Korrigieren und Ermahnen dazu. Ja? Trösten, ermutigen, aufbauen, aber vielleicht eben auch mal was Negatives zu sagen, aber nicht um jemanden fertig zu machen, sondern um ihm zu helfen, ja, den Weg mit Jesus fröhlich zu gehen. Ja. Und wann braucht man Seelsorge? Man braucht ja nicht immer Seelsorge.
Krisenzeiten.
Bitte?
In Krisenzeiten.
In Krisenzeiten, genau. In Krisenzeiten. Jawohl.
Wenn man nicht weiter weiß.
Wenn man nicht weiter weiß, genau. Wenn man in einer hoffnungslosen Situation ist, Gefühlschaos hat und einfach nicht weiß, geht es rechts, links weiter. Jawohl, ganz wichtig, Das ist unser Hauptthema, ja, vor Entscheidungen, ja. Was ist Gottes Wille zu einem bestimmten Thema? Ja, wie treffe ich eine Entscheidung, die Gott wohlgefällig ist? Sehr gut.
Wenn man falsche Wege geht.
Dass man dann auch wieder auf den richtigen geführt wird, ganz genau. Jawohl, da haben wir einiges zusammengetragen. Ja, das ist wirklich auch mein inniger Wunsch, ihr Lieben, dass wir unsere seelsorgerliche Begleitung, ich komme dann noch im Speziellen drauf, aber dass wir wirklich so nah wie möglich am Wort Gottes raten. Das ist so wichtig. Ja? Wir werden dann sehen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Und warum habe ich dieses Thema überhaupt, mich mit diesem Thema auch überhaupt mal befasst? Ich habe gemerkt, dass in der Gemeinde gerade wir Frauen manchmal, nicht immer, ich will nicht pauschalisieren, aber dass wir Frauen oft geneigter sind, erschreckt nicht, barmherziger zu sein, als es Gott sein will. Gott ist ein barmherziger Gott und er will uns ja nichts Böses. Aber wir sind manchmal dazu geneigt, Hauptsache die Probleme wegzukriegen, ja, und nicht nach dem Willen Gottes zu fragen. Und deswegen ist eigentlich eine Zusammenfassung von einem Buch, das ist jetzt nicht auf dem Büchertisch, es wird aber wieder neu aufgelegt, das hat eben dieses Thema, biblische Beratung im Spannungsfeld von Liebe und Wahrheit. Genau. Das ist das eine, dass wir aufpassen müssen, dass wir Frauen, die wir beziehungsorientiert sind und ja gerne anderen Lasten abnehmen, dass wir dabei nicht am Willen Gottes vorbeiraten. Das ist ein wichtiger Punkt für dieses Seminar. Und der zweite ist, ihr Lieben, schaut, Gott erspart uns christlichen Frauen die Verantwortung, die Gemeinde zu leiten. Aber wir sollten trotzdem unsere Ältesten in ihrem Hirtendienst unterstützen. Dazu sind wir Frauen ganz, ganz notwendig. Aber es ist tatsächlich so, wir können den Hirtendienst der Ältesten unterstützen, aber wir können auch dagegen arbeiten. Und das darf nicht sein. Ja? Und ich muss euch sagen, ich habe schon Gemeinden zerbrechen sehen. Ich denke da ganz besonders an meine Heimatgemeinde in Österreich. Die ist aufgelöst worden, weil Frauen sich gegen einen Gemeindezuchtsbeschluss der Ältesten den nicht akzeptiert haben. Und dann war die Gemeinde kaputt. Und da ist mir so wichtig geworden, wir wollen unsere Ältesten unterstützen im Hintergrund durch unseren Dienst untereinander an den Frauen. Jawohl. Der Begriff Seelsorge lässt sich ganz einfach so definieren, es ist die herzliche Sorge um die Seele des Nächsten. Und, ja bitte. Ah ja, genau, es gibt ein Arbeitsblatt, richtig, Frauke? Genau. Also schreibt mit. Genau. Ja. Wir wollen uns zu Beginn die verschiedenen Aspekte der Seelsorge ein bisschen näher anschauen. Und da kommt dann auch schon so die Vielfalt der seelsorgerlichen Aufgabe zum Ausdruck. Und ihr seht, ich habe immer wieder Bibelstellen gelb markiert. Und ihr Lieben, das Wichtigste, was heute gesagt wird, ist das Wort Gottes. Das sind nicht meine Worte, sondern wir wollen das Wort Gottes ins Zentrum stellen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr alle eine Bibel dabei habt. Und wir wollen tatsächlich auch eine ganze Reihe Bibelstellen aufschlagen. Und ich finde das super, wenn ihr schon im Vorfeld schon seht, aha, diese Bibelstelle ist gelb unterlegt, dass schon jemand mal wieder die Bibelstelle aufgeschlagen hat. Ja, dass wir schnell vorankommen, das Blättern dauert sonst sehr lange. Also jemand kann schon 2. Korinther 1,4 aufschlagen. Ich würde sagen, wir gehen so durch die Tische durch. Es kommt, glaube ich, dann fast jeder mal dran. Oder dass immer ein paar von einem Tisch, dann der nächste Tisch und so weiter. Wir sehen jetzt die unterschiedlichen Aspekte. Das eine ist das Aufrichten in der Seelsorge. Wer liest uns mal 2. Korinther 1, Vers 4? Oh ja, super. Stimmt. Also, wer liest uns mal 2. Korinther 4, Vers 1? Ihr müsst halt laut lesen, damit die anderen das auch verstehen. Wer fängt bitte?
Wer uns tröstet in aller unserer Trübsal, dass wir auch trösten können, die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, damit wir getröstet werden von Gott.
Mhm. Dankeschön. Da kommt das Trösten, das Ermutigen, das Aufbauen so zum einen Ausdruck. Ja, und wir können ja nur mit dem Trost trösten, den wir selber empfangen haben. Ja, ich komme ja dann auch zur Person des Seelsorgers, aber das sehen wir schon. Trösten braucht selber wieder ein getröstet sein. Ja, genau. Und dieses Wort, das in der Bibel geht, aufrichten, ermutigen, trösten, ist eigentlich der Schwerpunkt. Ermahnen, korrigieren, aufdecken, ist in dem eingebettet, aber ist lang nicht so gewichtig wie Parakaleo. Das sagt uns auch etwas für die Seelsorge. Ja? Dann Paramuteomai, 1. Thessalonicher 2, 11. Wer liest? Ja, ich finde den Vergleich so schön. Ihr Lieben, wir sind eine große Familie, ja? Und da soll Ermahnung, Ermutigung, Trost so geschehen wie innerhalb der familiären Beziehungen und nicht wie ein Polizist, der dasteht und jetzt mit erhobenem Zeigefinger sozusagen Seelsorge übt. Ich finde das so schön, ja? Wie ein Vater seine Kinder ermutigt, tröstet, begleitet, so soll Seelsorge in der Gemeinde aussehen. Ja, und Antechomai, das 1. Thessalonicher 5, 14, da heißt für jemanden einstehen, sich jemanden annehmen. Dann das Wort ermahnen. Da haben wir jetzt diesen Begriff, der mehr in Richtung korrigieren geht. Der Hauptbegriff dazu ist nuteteo. Wer schlägt da mal 1. Korinther 4, 14 auf? Wer liest?
Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder.
Mhm. Da haben wir jetzt den anderen Aspekt und schaut mal, es eingebettet, wenn ich dich jetzt ermahnen muss, ich will dich damit nicht beschämen. Ja? Aber ich muss jetzt ermahnen, ich muss auch meine Kinder ermahnen. Ich kann ihnen nicht alles durchgehen lassen. Ja? Nuteteo, ermahnen, zurechtweisen, aber nicht um den anderen zu beschämen, sondern dass er weiterkommt, dass er in die richtige Richtung gezogen wird. Genau. Dann Elencho, Titus 2, Vers 15.
Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten.
Mhm. Elencho heißt ans Licht bringen, jemand einer Sache überführen, tadeln, zurechtweisen, strafen. Das ist schon ein bisschen strenger, ja? Und gehört eben auch dazu. Ja, das wissen wir bei den Kindern. Wenn eine Ermahnung nicht ankommt, dann kommt der nächste Schritt. Dann muss eine Konsequenz her. Ja, genau. Und dann Eptimao, das ist dann noch ein Schritt weiter. Wer liest da Lukas 17, 3? Ich finde den Zusammenhang schon wieder so gut. Hab Acht auf euch selbst. Ja, also ich stelle mich nie über den anderen, auch beim Ermahnen nicht. Wir sitzen im gleichen Boot. Ja, und trotzdem, wenn der andere sündigt, dann ist es auch unsere Liebespflicht, ihn zu ermahnen. Aber versteht, auf der gleichen Stufe und nicht, ich bin da der Geistliche da oben und du bist da unten. Ja, und deswegen, wir müssen diese Begriffe auch immer wieder im Zusammenhang lesen und verstehen. Ja, gehen wir zum nächsten, das Beraten in der Seelsorge. Da geht es vor allem darum, dass wir mit biblischer Lehre unterweisen. Ja, da schlagen wir Titus 2, Vers 4 auf. Das fand ich auch ganz interessant, bei Sophronizo, diese Titus-2-Stelle, die kennt ihr Frauen wahrscheinlich alle auswendig. Und da heißt es,
damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch und so weiter.
Ja, genau. Und wisst ihr, was da bei unterweisen im Griechischen steht? Fand ich super. Zur gesunden Vernunft anleiten. Fand ich gut. Zur gesunden Vernunft anleiten durch biblische Wahrheiten. Ja, das ist ein ganz wichtiger Dienst, den wir auch heute im Seminar, besonders dann am Nachmittag, umsetzen wollen. Ja, wir sehen, die Seelsorge hat ganz verschiedene Aspekte. Und jetzt schauen wir uns diese Bibelstelle an, in 1. Thessalonicher 5, Vers 14, die diese unterschiedlichen Aspekte zusammenfasst. Annelie klickt. Wer liest uns 1. Thessalonicher 5, Vers 14? Oder wir lesen es hier gleich von der Wand. Wer liest mal den oberen Vers, bitte? Oder ich lese es selber, weil dann sage ich gleich die was dazu. Schaut, in dem Vers kommen diese unterschiedlichen Aspekte so wunderbar zum Ausdruck. Ja? Wir ermutigen, Parakaleo, euch Brüder. Also wir ermutigen euch, weist die Unordentlichen zurecht. Da steht Noteteo. Weist sie zurecht. Das hat was mit ein bisschen Strenge zu tun. Die Unordentlichen muss ich zurechtweisen. Aber die Kleinmütigen muss ich trösten. Paramuteomai. Ja? Die Kleinmütigen, das sind die, ihr Lieben. Ich habe mich mit diesem Begriff ganz viel auseinandergesetzt. Da wird manchmal gesagt, das sind die Kleingläubigen. Aber das gibt der griechische Begriff nicht her. Da steht psychoolige und nicht psychopiste. Das heißt, kleinmütig sind die Menschen, die eine kleinere Seele haben und deswegen nicht so viel reinpasst, ja, und die deswegen mehr Ermutigung und Trost und Auferbauung brauchen, die auch oft in engeren Grenzen leben müssen. Ja. Die brauchen nicht Ermahnung, die brauchen Ermutigung. Tröstet die Kleinmütigen und nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Ja, das sind so die verschiedenen Aspekte. Also ich kann nicht einen Kleinmütigen ermahnen und einen Unordentlichen trösten. Das ist ganz wichtig, dass wir das so auseinanderhalten. Oder in Galater 6, Vers 1 heißt es eben, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird. Wisst ihr, wir kehren immer so gern alle gleich, oder wir ziehen alle gleich so über den gleichen Tisch. Aber das ist nicht richtig. Hier steht von einem Fehltritt übereilt. Wir alle fallen, wir alle versagen. Ja? Wir werden von Fehltritten übereilt. Ja? Und dann sollen die, die geistlich sind, solche im Geist der Strenge, der Härte, des Polizistendienstes, nein, im Geist der Sanftmut zurechtweisen. Und dabei wieder, gib auf dich selbst Acht, dass du nicht auch versucht wirst. Ja? Ich finde, das ist so wichtig, dass wir das am Anfang feststellen, dass auch die ermahnende Seelsorge immer mit großer Sorgfalt und Zartheit geschehen muss. Und ich mich niemals über andere stellen darf, sondern ich sollte selbst auf mich aufpassen und immer daran denken, auch ich bin versuchlich. Und dieses Zurechtbringen, wieder zurechtbringen, aus dem Griechischen kann man da erkennen, dass es darum geht, einen Arm wieder einzurenken, dass er funktionstüchtig ist. Ja, das ist biblische Seelsorge. Ich möchte, dass wenn jemand auf dem falschen Weg ist, ihm wieder helfen, dass er auf dem richtigen Weg fröhlich weitergeht. Genau. Ja, wir haben im Alten Testament Propheten, auch eine Frau, die mitgeholfen hat, dass jemand wieder auf dem rechten Weg gekommen ist. Wer fällt euch denn da so spontan ein?
Beispiel die Abigail.
Jawohl, genau. Die Abigail. Was hat sie gemacht? Sagst du das noch kurz?
Ja, der David wollte ja sich rächen. Mhm. Mhm. Und,
Genau. Sie hat ihn davor bewahrt, dass er jetzt in seinem Zorn selbst Gerechtigkeit schafft. Ja? Und das finde ich so schön, ja, wenn Gott uns da auch gebraucht, dass wir anderen helfen, dass sie sich eben nicht versündigen, auch schon im Vorfeld. Ja? Und wir kennen alle den Propheten Nathan, der auch David die Sünde aufdecken konnte. Ja? Das sind so Prophetendienste, die anderen helfen, das verrenkte Glied wieder funktionstüchtig zu machen. Ja, wir wollen uns ein bisschen noch mit theoretischen Grundlagen beschäftigen. Heute Nachmittag wird es ja ganz praktisch. Wir haben den Begriff der Seelsorge schon ein bisschen besprochen. Aber wenn es um Seelsorge geht, ihr Lieben, kommen wir nicht umhin, uns auch kurz mit dem Thema Sünde zu beschäftigen. Dann wollen wir uns mit den Zielen der Seelsorge beschäftigen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Wenn ihr das heute mitnehmt, dann habt ihr das Wichtigste mitgenommen. Denn das unterscheidet sich natürlich von jeder anderen weltlichen Therapie. Wir haben andere Ziele als jede weltliche Beratung. Das müssen wir uns dann eben noch genauer anschauen. Ein wichtiger Punkt ist dann die Seelsorgerin. Da möchte ich auf die Qualifikationen einer Seelsorgerin eingehen und in dem Kontext dann auch über die Art der Seelsorge sprechen. Das ist unser Vormittagsprogramm und am Nachmittag wollen wir uns dann praktischen Beispielen widmen. Sünde. Ihr Lieben, wenn jemand in die Seelsorge kommt, ist es schon erstmal wichtig, dass wir uns mit dem Gottesbild auseinandersetzen. Also wenn zu mir jemand das erste Mal kommt, wisst ihr, was ich dann am Anfang mache? Ich höre stundenlang zu. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Wenn auch jemand mit einem konkreten Problem kommen will, ich möchte erstmal den Lebenslauf kennenlernen. Ich möchte wissen, wo kommt die Person her? Was hat sie erlebt? Ja? Also ich werde das später noch erwähnen, ich bin jetzt kein Fan der Psychoanalytiker, ja, aber wir müssen ja den Menschen erstmal in seinem gesamten Werdegang verstehen, um dann da und dort anknüpfen zu können. Ich kann nicht nur beim Problem anfangen. Und ein wichtiger Punkt ist, ich muss wissen, wie der Ratsuchende über Gott denkt, welches Gottesbild er hat, ja. Und das ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir mit dem Gottesbild anfangen. Wenn Frauen zu euch kommen oder ihr mit Frauen im Gespräch seid, eruiert erstmal, welches Gottesbild sie hat. Verletzte Menschen haben oft, und die zum Beispiel auch Missbrauch erlebt haben, die haben oft ein ganz strenges Gottesbild, ja, weil Gott das zugelassen hat. Oder Menschen mit einem ganz ängstlichen Gewissen oder auch aus ganz strengen Gemeinden. Da ist immer der Gott, der Polizist, der nur darauf achtet, dass ich wieder einen Fehler gemacht habe. Ja, also das Gottesbild ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe dann, das habe ich jetzt hinten gelassen sogar, ich habe ein Konzept entworfen, wie man in der Seelsorge so ein bisschen vorgehen kann mit den wichtigsten Basics, aber die Bücher stelle ich dann später vor. Aber das Erste, wie gesagt, zuhören. Ich schreibe auch immer mit, weil ich mir das ja nicht alles merke. Und beim nächsten Gespräch lese ich nochmal nach, was die Person alles erlebt hat. Also wichtig im ersten Punkt mal das Gottesbild klären. Gut. Und dann, ja, wir müssen uns mit der Sünde auseinandersetzen. Eine Definition: Gott gab eine Ordnung für die materielle Welt, für die Gesellschaft, für den Einzelnen sowie für die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und mit dieser Ordnung bezweckt Gott das Wohl und das Glück des Menschen. Schaut, wenn es heißt, du sollst nicht stehlen, schützt Gott das Eigentum. Du sollst die Ehe nicht brechen. Gott schützt die Ehe. Gott schützt die Familie. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht begehren, was der andere hat. Er schützt alles, was der andere hat. Er schützt den Ruf, ja. Die zweite Tafel der Gebote. Es sind Schutzgebote, die uns eigentlich ein glückliches Leben verschaffen sollen. Aber es ist nicht so, dass eben diese Gebote immer eingehalten werden. Gott will uns gute Gaben geben, aber wir selber, wir halten halt die Gebote nicht ein. Und deswegen können wir sagen, Sünde ist, wir können jetzt nicht alle Bibelstellen aufschlagen, Aber Sünde ist die Übertretung von Gottes gutem Gesetz und damit ungehorsam gegenüber Gott. Sie ist aber auch die Missachtung Gottes und seiner Liebe und letztlich die Kardinalsünde ist der Unglaube, die Ablehnung Jesu Christi. Genau, und jetzt müssen wir aber uns fragen, wo kommt die Sünde her? Wo haben wir den Ursprung? Sagt ihr mir das bitte? Also ich muss sagen, dieses Seminar heute ist natürlich nur für Frauen, die einmal in ihrem Leben Jesus Christus ihr Leben anvertraut haben. Die wissen, dass sie gerettet sind, bei Gott angenommen sind und dass der Heilige Geist in ihnen wohnt. Ja? Nur solche werden auch befähigt sein, nach Gottes Willen zu raten und zu dienen. Ja? Ich glaube, diese Grundvoraussetzung ist uns allen klar. Ja? So, wo ist der Ursprung der Sünde? Genau. Also wo war der Start der Sünde? Genau. Sie haben das Gebot Gottes übertreten, ein Liebesgebot. Gott wollte an einem Gebot ihre Liebe zu ihnen prüfen. Und sie haben leider versagt. Ja, so schade. Sie hatten alle Freiheiten, aber ein Gebot und sie haben versagt. Jawohl. Aber wisst ihr, dass sogar unter Christen die Meinung vorherrscht, dass Kinder, zum Beispiel Babys, erst zu Sündern werden und nicht von Geburt an schon Sünder sind. Aber da müssen wir eben an der Schrift bleiben. Römer 5, 19, wer liest es uns?
Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch wir durch den Gehorsam des einen uns
machen. Ja, genau. Der Mensch ist also von Geburt an ein Sünder, er ist in der Stellung eines Sünders. Die Sünde ist universell. Sie erfasst alle Menschen und die ganze Schöpfung. Und jeder kann durch Vergebung natürlich wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen, aber die realistische Wahrheit lautet einfach, wir sind von unserer Stellung her Sünder. Da hat die katholische Kirche recht, wenn sie sagt, wir haben die Erbsünde. Ja, mitbekommen. Ja, die Erbsünde kann ich auch nicht durch die Kindertaufe abwaschen lassen, ja, sondern die haben wir. Und deswegen ein Kind, das auf die Welt kommt, wird nicht zum Sünder, sondern es ist ein Sünder und deswegen sündigt es. Und diejenigen unter uns, die Kinder haben, die wissen, auch ein dreijähriges Kind kann lügen, kann gemein sein, kann dem Geschwisterchen was wegnehmen, ohne dass es schon im Kindergarten war und das von anderen abgeschaut hat. Ja? Seid ihr mit mir da einig, dass wir wissen, jeder Mensch kommt als Sünder auf die Welt und deswegen sündigt er. Aber das andere dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Jeder Mensch hat auch eine Würde. Ja? Und diese Würde zeigt sich darin, dass Gott gebietet, jeden Menschen zu ehren. Ja? Vater, Mutter, die Frau, der Mann, die Frau, jeden in der Gesellschaft soll Ehre zuteil werden. Und wenn diese Würde verletzt wird, ja, dann gibt es Schmerz. Ja? Und deswegen, ihr Lieben, sind wir ein Gemisch von Würde und Sündhaftigkeit. Das ist für die Seelsorge, ihr Lieben, so wichtig. Es gibt Seelsorgerichtungen, das will ich am Rande erwähnen, die nur die Sündhaftigkeit des Menschen betonen und den Schmerz außer Acht lassen. Ja? Und andere, die beschäftigen sich nur mit dem Schmerz und lassen die Sünde außer Acht. Und das gibt immer schiefe Seelsorge. Ja? Und deswegen, wir müssen die Spannung aushalten, dass wir ein Gemisch von Würde sind, deswegen hat Gott ja auch die Obrigkeit eingesetzt. Sie soll die Würde des Menschen schützen, ja, und die Sündhaftigkeit, der wir eben auch in der Seelsorge begegnen. Ich vergleiche das gerne mit einer Münze mit zwei Seiten, Kopf und Zahl. Ihr könnt die zwei Seiten nicht auseinander dividieren. Und so ist es auch in der Seelsorge. Wir haben es immer mit beiden zu tun, mit Schmerz und Sünde. Und beidem muss ich Rechnung tragen. Ich finde die Übersetzung von Martin Luther in Jeremia 17,9 so treffend. In der Elberfelder steht es anders, aber ich halte mich da gern an Luther. Er sagt, das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Verzagt, da kommt der Schmerz zum Ausdruck, und beim Trotzigsein kommt die Sündhaftigkeit zum Ausdruck. Und der Mensch ist beides. Ja, und deswegen, nächste Folie, können wir sehen, ja, wir haben diese sündige Natur, und es kann sein, es muss nicht immer sein, aber es kann sein, dass durch die äußeren Umstände, wenn mich jemand provoziert oder ich mit einem Ereignis in meinem Leben konfrontiert werde, das mir viel Kummer bereitet und wo ich gegen Gott hadere. Ich habe gerade vorgestern mit einer Frau telefoniert, deren Schwester urplötzlich verstorben ist. Seit einem Jahr, sagt sie, hadert sie mit Gott. Ja? Dieses Ereignis hat in ihr etwas ausgelöst, dass sie rebellisch macht gegen Gott. Genau, und das ist es. Schwierigkeiten, äußere Umstände, Ereignisse können in uns diesen Schlamm der Sündhaftigkeit hochwirbeln. Und dann stehen wir natürlich in Gefahr, sündig zu denken und auch zu reagieren. Es steht nicht umsonst in Matthäus 15, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Ja? Falsche Zeugnisse, Lästerungen, Mord, Ehebruch und so weiter. Und Martin Luther hat gesagt, das fand ich auch sehr gut, wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unserem Kopf fliegen, aber wir können verhindern, dass sie Nester bauen. Also das Erste ist, das Sündige kommt. Also wenn mich jemand provoziert, das Erste ist, ich bin wahnsinnig zornig und ärgere mich darüber. Und dann muss ich das mit dem Herrn besprechen und ihn um geistliche Reaktionen bitten. Aber das Erste ist doch meistens negativ, was aus unserem Herzen kommt. Ja, und ihr Lieben, natürlich spielt die Erziehung da auch eine wesentliche Rolle, dass diese sündige Natur nicht in jeder Hinsicht zum Ausbruch kommt. Aber ich frage euch jetzt ganz persönlich, glaubt ihr, auch wenn ihr schon 40 Jahre gläubig seid, dass ihr noch zu jeder Sünde fähig seid? Darf ich mal fragen, wer glaubt das? Sehr realistisch. Habt ihr eine gute Selbsterkenntnis? Ja, ihr Lieben, bis sich der Sargdeckel über mir schließt, wenn nicht der Herr vorher wiederkommt, ich bin zu jeder Sünde fähig. Wenn man mir 3 Nächte keinen Schlaf gönnt, dann bin ich eine Bestie. Ja? Es ist so. Ja? Ich habe von Roland Antholzer eine Liste übernommen, die uns zeigt, welche Züge die Sünde haben kann. Ihr habt sie alle auf eurem Handout, und bitte macht euch mal in einer stillen Minute daheim, nehmt euch diese Liste mal vor und studiert die Bibelstellen. Ich trage das jetzt einfach zusammen und lese es euch vor. Sünde als Entstellung, als Zerstörungskraft, als Rebellion. Ist es nicht drauf? Ah, okay. Entschuldigung. Als Richtungslosigkeit, als Untreue, leerer Wahn, als Versäumnis, als Zielverfehlung, als Last, als egoistisches Unrecht. Das sind alles Begriffe im Alten Testament, die unterschiedlichen Aspekte der Sünde beschreiben. Und im Neuen Testament, das Pendant dazu, nehmen wir die nächste Folie. Ihr könnt ein Foto machen, ihr könnt auch die Präsentation dann haben. Ja. Sünde als Zielverfehlung, Sünde als Übertretung, als Ablehnung göttlichen Maßstabs, als Zerstörungskraft, als Versagen, als Unwissenheit, als gottwidriges Denken und Handeln. Ja? Und diese Begriffe stehen halt immer in den hinten angegebenen Bibelstellen. Wisst ihr, Sünde tun heißt bewusst oder unbewusst zu Gott zu sagen, ich tue, was ich will, egal was du willst. Damit könnte man das gut zusammenfassen. Ich tue, was ich will, egal was du willst. Ja, und deswegen, wir wissen, ihr Lieben, die Sünde ist tatsächlich das Hauptproblem. Ohne Sünde gäbe es keine Nöte. Das Opfer leidet an der Sünde des anderen, ja, an jemanden, der sich an mir versündigt hat, und der Täter war eben aktiv im Sündigen. Aber immer im zwischenmenschlichen Miteinander wird immer die Sünde eine Zerstörungskraft haben. Ja? So, und dann möchte ich ein paar kurze Gedanken weitergeben, ein kurzer Exkurs über Sünde und Psychotherapie von Roland Antholzer auch. Er lehrt auch und sagt, in der Psychotherapie, also muss immer differenzieren, ich will nicht alles verteufeln, aber eins ist klar, in der Psychotherapie wird Schuld durch Schuldgefühle ersetzt. Ja? Und ich habe jetzt gerade wieder ein Seelsorgegespräch gehabt und da hat mir die Frau gesagt, mein Psychotherapeut hat mir geraten und gesagt, wenn dein Mann dir schadet, dann trenn dich. Ja? Der tut dir nicht gut, die Beziehung ist toxisch, geh, trenn dich. Ja? Und hinterher, sie hat sich getrennt, aber hinterher sind sie doch wieder zusammengekommen und dann berichtet sie eben, was der Psychotherapeut geraten hat. Und da liegen ja Ideologien zugrunde. Ja? In der Psychotherapie geht es vor allem darum, ihr Lieben, das müssen wir wissen, es geht um den autonomen Menschen. Ja? Es geht um seelisches Gleichgewicht, um Angstfreiheit, um Selbstsicherheit, Genussfähigkeit, um Selbstverwirklichung und um soziale Kompetenzen. Das ist grundsätzlich nichts Böses. Das ist gut. Aber ich bin ständig auf mich fixiert. Ich bin in meinem Kreis und es geht immer um mich. Aber die biblische Seelsorge hat andere Ziele, die wir dann gleich miteinander besprechen werden. So, aber ich bin kein Feind der Psychologie, absolut nicht. Ich habe mit den Jahren gelernt, wie wertvoll die empirische Psychologie ist. Und ich muss euch sagen, wenn ich in der Seelsorge tätig sein will, dann muss ich auch ein bisschen Grundwissen haben im Bereich psychischer Störungen. Ich muss ein bisschen Bescheid wissen über Borderline, über Bulimie, über Schizophrenie, über Depressionen, über Zwangsstörungen, über Angststörungen. Ihr Lieben, jetzt hatte ich letzten Sonntag ein Gespräch mit einer Frau. Sie hat gesagt, an mir ist so viel geistlichen Missbrauch geschehen. Sie ist von Geburt an sehr langsam und wurde deswegen viel gemobbt. Die einen haben gesagt, du bist nur faul und die anderen haben bei ihr mehrmals Dämonen ausgetrieben. Es steht hier, Seelsorge praktizieren ist auch eine ganz, ganz große Verantwortung. Also ich habe großen Respekt auch wirklich immer wieder, ja, wenn Menschen kommen, aber ich werde dann noch über den Seelsorger sprechen, aber ihr Lieben, wir können so viel falsch machen, ich will euch nicht einschüchtern, aber es ist eine ganz große Verantwortung, anderen in der Seelsorge zu dienen und denkt man nur an Hiobs Freunde, ja, die sind von einer falschen Theologie ausgegangen und ihre Seelsorge war falsch und deswegen ist so wichtig, dass wir auch in Bezug auf das Menschenbild und in Bezug auf alle anderen biblischen Wahrheiten uns auf die Schrift gründen können. Aber ausgewogen. Ich kann nicht einfach nur ein paar Bibelstellen zitieren und mir dann da was rausholen und nicht den Gesamtkontext betrachten und berücksichtigen. So wichtig, ihr Lieben. Ganz wichtig. Gut. Also an der einen Seelsorge habt ihr schon gesehen, dass der Psychotherapeut alle moralischen Maßstäbe über Bord werfen wollte und schaut, der postmoderne Mensch, der legt doch jetzt seine eigenen Maßstäbe fest. Es gibt ja kein richtig und kein falsch mehr, ja? Keine objektive Wahrheit. Das, was ein großer Personenkreis tut, das ist die Wahrheit. Ja? Heute ist man schon sehr... Also da muss man schon allen Mut zusammenbringen, wenn man sagt, Zusammenleben ohne Trauschein ist Sünde. Ja? Da steht ja, damit beschäftigen wir uns im Nachhinein, später noch. Ja? Und gerade in der Psychoanalyse, das erlebe ich dann immer wieder auch, wenn Frauen zu mir kommen, da bleibt man in der Opferrolle oft stecken. Ja? Ich armes Opfer, ich armes Opfer. Und damit ist es nicht getan. Wie gesagt, da wird dann nur der Fokus auf den Schmerz gerichtet. Aber wir haben natürlich auch Verantwortung, mit diesem Schmerz so umzugehen, dass es für mich heilsam ist und den Zielen Gottes entspricht. Versteht ihr wieder diese Spannung? Ja? Gut. Die Ideologien, die zugrunde liegen, zum Beispiel bei Freud, die Eltern sind immer schuld. Ich denke an eine junge Frau, die in diese Seelsorge, also diese Therapien durchlaufen hat, hinterher hat die so einen Hass auf ihre Eltern gehabt. Ja. Nur Trennung, weil da kommt das her, dass ich jetzt so leide, nur meine Eltern sind schuld. Ja, das ist doch nicht hilfreich. Ja. Natürlich muss auch, es gibt ja auch Missbrauchserfahrungen innerhalb der Familie, natürlich muss man dann auch dem Rechnung tragen und so weiter. Ja. Aber in dieser Therapie ist es wirklich fast ausschließlich das Elternhaus, das sozusagen verantwortlich gemacht wird für die aktuellen Probleme. Oder in der Ideologie von Rogers heißt es, du musst nach Lustbefriedigung trachten, dann bist du glücklich. Ja? Und so weiter. Sünde ist nur das, was dem Nächsten schadet. Ja? Das ist zu eng. Ja? Wenn ich sage, ja, du hast deine Wahrheit, ich habe meine, ich schade dir nicht, also lass mich mit meiner Wahrheit in Ruhe. Aber das geht ja gar nicht auf. Ja? Im Beziehungsgeflecht wird meine Wahrheit, wenn ich mein Ego auslebe, wird immer irgendwo dann anderen auch schaden. Gut, jetzt sind wir bei den Zielen der Seelsorge. Oder gibt es dazu eine Frage? Ich habe das jetzt alles nur ein bisschen angerissen, ja, aber natürlich möchte ich auch Raum geben, wenn da eine Frage entstanden ist. Gut, dann gehen wir weiter. Das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Und dann machen wir eine kurze Pause. Bei der biblischen Beratung muss ich von göttlichen Zielen ausgehen. Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden. Und ihr Lieben, eine biblische Beratung hat das vorrangige Ziel, Menschen in eine Beziehung zu Gott zu führen. Was ist das erste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Und da können wir schon mal ein bisschen reflektieren. Geht es mir in der Betreuung nur darum, dass dem anderen besser geht? Oder habe ich dieses Ziel im Fokus? Mir geht es darum, dass er Gott lieber gewinnt, dass er in eine innige Beziehung zu ihm hineinwächst. Ja? Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu führen und ihn zu lieben, das ist das wichtigste Ziel, das unsere seelsorgerlichen Bemühungen ja austragen sollen. Und natürlich, ihr Lieben, haben wir jetzt zwei Gruppen von Menschen, die kommen. Wir beraten Nicht-Christen und wir beraten Christen. Aber ihr Lieben, wenn wir Nicht-Christen christlichen Lebensstil überstülpen, dann haben wir auch was falsch gemacht. Denn um so zu leben, wie Gott es möchte, brauche ich ja seine Kraft. Das kann ich doch gar nicht selber. Ich kann doch nicht meine Ärmel aufstreifen und dann sagen, so jetzt strenge ich mich an und mache das und das und das. Das ist doch nicht Evangelium, das ist doch kein Leben aus der Gnade. So, und wenn jetzt ein Nicht-Christ zu mir kommt, ein paar Mal habe ich das erlebt, denkt an eine junge Frau, die sich geritzt hat und von ihrer Omi geschickt worden ist. Und dann habe ich ihr manches erklärt und dann gesagt, schau, die eigentliche Hilfe liegt jenseits dieser Mauer. Das heißt, erst dann, wenn du mit Gott leben willst, dann werden sich diese Probleme, dann können wir die anpacken. Dann kann ich dir hilfreiche Tipps geben. Ich habe dann zwar trotzdem ein paar kleine Tipps gegeben, aber gesagt, die eigentliche Hilfe, die kommt von Gott. Und dann hat sie gesagt, ja, sie überlegt sich das. Sie war schon ein paar Mal im Jugendkreis und dann hat sie mir per WhatsApp geschrieben, nein, ich bin noch nicht so weit, ich will noch nicht mit Gott leben. Und dann kam sie auch nicht mehr. Ich hätte dann aber auch nicht weitergemacht. Ja? Versteht ihr? Nicht-Christen müssen wir erst in eine persönliche Beziehung zu Gott führen und dann die Lebensprobleme miteinander bewältigen, versuchen. Ja? Gut. Und jetzt sind wir bei der Beratung von Christen. Das zweite Ziel ist eben, ja, den Gläubigen in eine Liebes-, Vertrauens- und Gehorsamsbeziehung zu führen. Er sollte einen innigeren Umgang mit Gott haben, in kindlicherer Abhängigkeit von ihm leben und in einer wachsenden, selbstlosen Hingabe an Gott sein Leben führen. Das sind unsere Ziele. Die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Ganz wichtig. Und schaut, das habe ich auch von Roland Antholzer gelernt und da ist mir wirklich ein Licht aufgegangen. Sünde ist ein Beziehungsproblem. Was heißt das? Wenn ich Jesus lieb habe, dann will ich ihn doch nicht betrüben. Ist es so? Dann geht es mir doch darum, dass ich ihm Freude machen will, dass ich zu seiner Ehre leben will und deswegen nicht sündigen will. Es ist ein Beziehungsproblem. Wenn wir die Ehe hernehmen, wenn ich meinen Mann liebe, dann will ich ihm doch nicht ständig Probleme machen. Ja? Dann möchte ich ihm doch Freude machen. Dann möchte ich mich dafür einsetzen, dass er meine Liebe wahrnimmt und spürt. Ja? So. Und so müssen wir Sünde als Beziehungsproblem sehen. Jemand, der ganz distanziert mit Gott lebt, der ist in Gefahr, mehr seinem Ego und seinen Lebensvorstellungen zu leben und gar nicht nach dem Willen Gottes zu fragen, als jemand, der ganz eng mit ihm lebt und sagt, Herr, ich möchte dir mit meinem Leben Freude bereiten. Und das ist ein Satz, den ich derzeit häufig in der Seelsorge sage, Hauptsache Frucht für die Ewigkeit gebracht. Und nicht Hauptsache alle Probleme sind weg. Hauptsache Frucht für die Ewigkeit gebracht. Denkt da jetzt an eine Südamerikanerin, also läuft auch Seelsorge über WhatsApp. Und die will sich von ihrem Mann trennen. Und ich habe gesagt, schau, du musst dich jetzt erstmal mit den Lebenszielen beschäftigen, die Gott mit uns Gläubigen hat. Und dann wirst du sehen, ob es nicht möglich ist, diese Ziele über deine Vorstellungen von Glück zu stellen und dann mit dieser Perspektive natürlich an der Ehe zu arbeiten. Versteht ihr? Ich komme nicht umhin, mich mit den Zielen Gottes zu beschäftigen, die er für unser Leben sich ausgedacht hat. Und das sind gute Ziele. Ja, und das zweite Ziel ist eben, dem Christen zu helfen, ein Leben an der Heiligen Schrift, sich an der Heiligen Schrift zu orientieren. Ja? Die Ratsuchende soll Gottes Wort als Maßstab für alle Lebenslagen lieb gemacht werden. Und schaut, wenn ich dieses Ziel habe, jemanden im Wort Gottes zu verankern, dann heißt es doch, dass ich mich im Wort Gottes auch auskennen muss, oder? Wie soll ich denn jemand sagen, schau mal, was da im Kontext steht, wenn ich mich gar nicht auskenne, wenn ich gar nichts weiß, dann stehe ich doch in Gefahr, unter Anführungszeichen nur gut gemeinte menschliche Ratschläge weiterzugeben. Und deswegen ist es auch nicht verkehrt, ihr Lieben, also ich bin nicht dafür, jemanden ständig eine Bibelstelle über die Ohren, um die Ohren zu schlagen, aber es ist schon gut, wenn wir nicht diese Stellung haben, ich sage dir das jetzt, sondern wir wollen immer sagen, schau, wie verstehst du jetzt diesen Text? Was sagt er uns? Nicht wir sind wichtig, das Wort Gottes wollen wir ins Zentrum stellen. Ja? Ich fürchte mich richtig davor, wenn jemand sagt, die Silvia hat mir geraten. Das will ich nicht hören, ja? Ich möchte sagen, du hast diese Entscheidung jetzt aufgrund des Wortes Gottes getroffen. Ja? Wir wollen zum Wort Gottes führen und deswegen auch die Bibel als unser Seelsorgebuch gebrauchen. Und schaut, das müssen wir auch vermitteln, dass wir bei aller Veränderung immer auf die Hilfe Gottes angewiesen sind. Wer liest uns 2. Petrus 1, Vers 3? Seid ihr wirklich davon überzeugt, dass Gott uns alles geschenkt hat, was für einen ihm wohlgefälligen Lebensstil hilfreich und notwendig ist. Seid ihr davon überzeugt, dass wir lernen müssen, aus dem Geschenkten zu leben? Aus der Gnade zu leben? Was bedeutet das ganz konkret, ihr Lieben? Es ist wieder ein Bibelstudium wert, sich mal mit dem Begriff Gnade im Leben des Gläubigen zu beschäftigen. Also mir gehen immer Kronleuchter auf, wenn ich solche Wortstudien mache und sehe, aha, das bedeutet das und das und das in dem und dem Kontext. Das gibt so eine Fülle. Ja? Also, wir sind vom Wirken des Geistes Gottes auch in der Heiligung abhängig. Nächste Folie. Es ist Gottes Wille, unsere Heiligung. Ja? Aber wir sind abhängig von seinem Wirken. Natürlich kann ich mich seinem Wirken verschließen. In Römer 14 heißt es, dass ich mich seinem Werk verschließen kann. Ich kann Gottes Werk zerstören. Gott will wirken und ich blockiere. Ja? Ist ja auch bei der Rettung so. Gottes Geist steht immer am Anfang. Er wirkt durch sein Wort, aber ich kann dem Geist Gottes widerstreben. Ja? Wir sind eben keine Marionetten. Gott hat uns als verantwortliche Persönlichkeiten geschaffen. Aber Gott ist immer der Erste und ich bin immer der Reagierende. Genau. Und deswegen, ihr Lieben, das mache ich auch immer wieder in der Seelsorge, wenn ich jemanden schon ein bisschen begleitet habe. Ich habe die Lebensgeschichte kennengelernt. Wir haben das Gottesbild miteinander besprochen. Dann ist es mir wichtig, dann kommt mal diese Grundsatzentscheidung. Da zeichne ich zwei Kreise auf. In jedem Kreis kommt ein Thron und in einem ist das Ego auf dem Thron und Jesus drunter und im anderen ist Jesus auf dem Thron und das Ego drunter. Und das ist ganz wichtig, ihr Lieben, dann zu fragen, wer darf Gott, darf Jesus Christus dein Leben bestimmen oder willst du ihn nur im Leben dabei haben, als Hilfestellung, als Wunscherfüller? Oder gibst du ihm volles Verfügungsrecht über dein Leben? Wisst ihr, das ist so wichtig, das mal diese Basis zu klären. Denn wenn der andere sagt, oder der Seelsuchende sagt, na, eigentlich will ich gar nicht, dass Jesus mein Leben bestimmt. Ja, dann wird ja das Wort Gottes gar nicht fruchten. Ja? Ich denke da auch an ein Ehepaar, ein junges Ehepaar, die kamen und da ging es nur hin und her. Streit, Streit, Streit. Und ich dachte, Herr, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Jeder macht jetzt einen Spaziergang. Der eine ist ins Kinderzimmer gegangen, der andere hat einen Spaziergang gemacht und gesagt, so, bitte überlegt jetzt erstmal, ob jeder von euch Jesus Christus als Herr seines Lebens haben will. Ob er der Bestimmende in eurem Leben sein darf. Und nach einer halben Stunde sind sie gekommen und haben gesagt, ja, wir wollen, dass der Herr unser Leben bestimmt. Und dann wusste plötzlich der Mann, was er zu tun hatte und sie wusste, was sie zu tun hatte. Und wir sind auf die Knie gegangen und die sind mit Umarmung heimgefahren. Leider hat das nicht angehalten, muss ich ehrlicherweise auch dazu sagen. Aber die hätten noch viel engmaschigere Begleitung gebraucht. Aber schaut mal, das ist das Wichtigste. In der Begleitung von Menschen will die Christin wirklich, dass Jesus Christus der Herr in ihrem Leben ist. Denn dann ist sie auch offen für Beratung. Sonst gibt es ja ständig Kampf und Rebellion. Das will ich ja gar nicht. Und ich will ja meinen Willen durchsetzen. Und deswegen ist das sehr wichtig. Ja? Wachstum in der Heiligung geschieht nur, wenn Jesus Herr meines Lebens ist und er dann in mir wächst. Ihr kennt alle die Bibelverse. Er muss wachsen und ich muss abnehmen. Oder im Galaterbrief, den Vers mag ich so gerne. Da geht es zwar um Gesetzlichkeit, aber letztlich geht es in der Seelsorge immer darum, Paulus sagt, ich ringe darum, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Darum geht es. Christus muss in meinem Leben Gestalt gewinnen. Er muss mich immer mehr ausfüllen. Ja? Er muss mich immer mehr prägen können. Und Paulus sagt, nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Christus lebt in mir. Und wie viel darf Christus von mir haben? Darum geht es. Nicht wie viel habe ich immer von ihm, das auch, aber wie viel kann er von mir haben? Wie sehr darf er mich ausfüllen und bestimmen? Und ihr Lieben, das ist so befreiend. Da ist kein Zwang, da ist kein Druck, sondern, und wenn jemand in der Seelsorge Fortschritte macht, wenn er, ja, bei Bulimie oder anderen Sachen, wo es dann auch natürlich auch um Rechenschaft geht, aber wisst ihr, dann sage ich nicht, boah, warst du super, dann sage ich, boah, ich sehe, wie Christus in dir Gestalt gewinnt. Ja, das befreit, das macht keinen Druck. Oh, jetzt habe ich wieder mal versagt, ja. Sage ich, nein, schau, wenn ich da jetzt über die Jahre zurücksehe, dann sehe ich, wie Christus in dir Gestalt gewonnen hat. Das wollen wir. Wir wollen ein christusähnliches Leben und das geschieht natürlich, wenn das Wort Gottes uns immer mehr prägen darf. Und das wird nach oben Gott verherrlichen, es wird uns Jesus ähnlicher machen und die Geistesfrucht vermehren. Wir werden gebräuchlicher dadurch. Wisst ihr, Seelsorge hat immer eine untergeordnete Funktion. Es soll mir nicht vorrangig um meine Lebensprobleme gehen, es soll mir um diese Ziele gehen. Ja? Ich soll gebräuchlicher für den Herrn werden in dieser Welt. Ich soll mehr leuchten für ihn. Die Leuchtkraft soll stärker sein, indem ich meine Probleme mit Jesu Hilfe in seiner Kraft bewältige. Das sind die Ziele. Und nicht, dass ich immer alle Probleme los bin und psychisch total gesund bin. Das ist nicht, das ist schon gut, aber es ist nicht unser Ziel. Und da seht ihr diese Unterschiede zur weltlichen Therapie. Ja? Da geht es mir eben nur um mich, aber uns geht es bei der biblischen Seelsorge nicht um uns. Es geht, dass Gott verherrlicht wird durch mein Leben und dass die Liebesbeziehung zu ihm immer enger wird und ich dadurch für ihn immer gebräuchlicher werde. Und natürlich, dann werde ich mehr Sieg auch über die Versuchungen haben und Widerstand gegen Satans Angriffe leisten können. Ein letzter Gedanke noch im ersten Teil. Ja, wenn ich auf falschen Wegen bin, geht es dann natürlich immer auch darum, dass ich wieder von falschen Wegen umkehre. Ja, und Buße bedeutet, ich muss dann Buße tun. Von falschen Wegen komme ich nur weg, wenn ich Buße tue, das heißt, mich von dem falschen Weg abkehre und wieder nach dem Willen Gottes leben will. Ja? Und das ist natürlich auch eine Zerbruchserfahrung. Das geht nicht immer ohne Tränen. Das werden wir heute Nachmittag sehen. Das kann wirklich Schmerz bereiten, wenn ich Dinge loslassen muss, ja, die, von denen ich mir Glück erwartet habe, um im Willen Gottes zu leben. Aber wir müssen von den Zielen herkommen. Was will ich, dass am Ende meines Lebens rauskommt? Was will ich auf meinem Sterbebett sagen? Und was bedeutet Buße eben? Es bedeutet, dass wir bestimmte Abwehrstrategien einfach beenden. Rationalisieren, die Sache hat Gründe, für die bin ich nicht verantwortlich. Verdrängen, die Sache existiert gar nicht, da gibt es gar keine Schuld. Oder ich schiebe die Schuld auf andere oder ich leugne sie, ach, die Sache ist gar nicht so schlimm. Verharmlos sie die Schuld, ja, oder ich habe gar keine Schuld. Ich verteidige es durch Angriff, du bist schuld. Wenn du mit mir nicht so umgegangen wärst, dann wäre ich nie auf diese Schiene gekommen. Oder verbergen, ach, die Sache hat niemand gesehen, ich mache einfach so weiter. Oder verniedlichen, einmal ist kein Mal. Oder verallgemeinern, die anderen tun das auch. So schnell sind wir mit solchen Abwehrstrategien da, aber das ist dann keine echte Buße. Echte Buße bedeutet, ich gehe mit mir in ein heilsames Selbstgericht und sage, ja, ich gebe Gott recht. Er hat recht. Und ich habe Unrecht. Und jetzt möchte ich umkehren. Ich möchte meine Sünden bekennen. Ihr kennt alle 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und wisst ihr, das ist so spitze bei unserem Herrn. Dieses Gebet erhört er in der Sekunde, in der ich es gesprochen habe. Andere Gebetsanliegen, da muss ich manchmal oft Jahre warten, bis Gott sie erhört, ja, wenn sie nach seinem Willen sind. Aber dieses Gebet erhört Gott sofort. Ich muss keine Sünde und selbst eine eingeschliffene Gewohnheit, eine sündige, nicht mein Leben lang mitschleppen. Ich kann Buße tun und bei Gott ist das dann so, als wenn es nie geschehen wäre. Als wenn, auch wenn ich mich noch daran erinnere. Ja, das ist so wunderbar. Wir haben so einen wunderbaren Heiland. Aber wir müssen wirklich diese Einstellung haben, ich gebe ihm Recht. Und wenn ich auf sündigen Wegen bin, ich habe Unrecht. Und ich gebe ihm Recht und stelle mich auf seine Seite. Und natürlich heißt das auch, wenn ich Sünde bekenne, dass ich ja dann natürlich um Vergebung bitte, aber mich vielleicht dann auch von Gegenständen oder Beziehungen trenne. Werden wir heute Nachmittag sehen. Ich muss auch vielleicht einen Schaden wieder gut machen, der entstanden ist, und Dinge erstatten. Und vielleicht ist es dann wirklich der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich war auf dem falschen Weg. Ich habe mein Leben von weltlichen Maßstäben her prägen lassen. Ich will eine Kurskorrektur vornehmen. Ich will biblische Prioritäten, den biblischen Prioritäten leben, mich ihnen hingeben, dass ich dann auch, wie gesagt, Jesus Christus wieder neu auf den Thron meines Lebens lasse. Das kann immer wieder passieren, dass er runterrutscht, ja, oder in einem Bereich ist er oben auf dem Thron und in einem anderen noch gar nicht, ja. Also da brauchen wir auch nicht so pauschalisieren, ja. In einem habe ich in der Heiligung schon Fortschritte gemacht und in einem anderen, da ist noch ein dunkles Zimmer in meinem Haus, ja, da habe ich Jesus vielleicht noch gar nicht dran gelassen. Genau. Ich schließe die erste Session mit einem Zitat von Roland Antholzer. Haben wir eine Folie dazu? Ja, ist jetzt ein langer Text, aber ich wollte euch dieses wertvolle Zitat nicht vorenthalten. Die Aufgabe des Seelsorgers ist es, den Ratsuchenden durch Belehrung, Ermahnung, Zurechtweisung und Ermunterung von seinem falschen Weg abzubringen. Er versucht, ihn zum Kreuz zu führen. Durch das geistgeleitete Hineinsagen des lebendigen Wortes in das Leben des anderen wird dessen Geist erreicht. Wenn sich nun sein Herz dem lebensschaffenden Impuls stellt, reagiert der Ratsuchende geistlich. Das heißt, er wird in selbstverleugnender Haltung über eigene Wege Buße tun. Das kann ein Sündenbekenntnis im Beisein seines Seelsorgers mit einschließen. Die Folge davon wird Reinigung und damit ein Stück Wachstum in der Heiligung sein. Wird dieser Impuls verworfen, reagiert der Gläubige fleischlich. Er verharrt in der Sünde des Eigenwillens. Das Problem wird zunächst ungelöst bleiben. Geistliche Frucht ist immer ein Geschenk, das angenommen werden muss und nicht erzwungen werden kann. Fand ich eine wunderbare Zusammenfassung. Ihr Lieben, wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Um 11:30 wäre schön, wenn wir dann für den zweiten Teil zusammenkommen. Bitte schön. Wir kommen jetzt zur Seelsorgerin. Wer ist denn zum Seelsorgedienst überhaupt berufen? Wir haben hier schon die Aufzählung. Eigentlich müsste es nochmal wegschalten. Ihr habt es noch nicht so schnell gelesen. Wer ist denn zum Seelsorgedienst berufen? Jeder? Jeder Gläubige, gell? Ja, jeder Gläubige. Mhm. Ja. Jeder Christ. Was könnt ihr noch dazu sagen? Jetzt kannst du die Folie machen. Also, die ganze Gemeinde hat diese Aufgabe. Ja, kürzlich hat jemand gesagt, habe ich im Vortrag gehört, die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Da sollen Menschen genesen, ja. Da sollen sie heil werden und heiliger werden. Ja? Die Gemeinde, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Ja? Und jeder Christ, Römer 15,14, die Stelle schlagen wir später nochmal auf. Und es gibt natürlich in jeder Gemeinde Gläubige, die auch die besondere Gabe von Gott geschenkt bekommen haben. Wenn ihr das Gabenkapitel in Römer 12 lest, da kommt auch die Gabe des Ermahnens vor. Ja? Und so gibt es natürlich die Aufgabe, grundsätzlich hat jeder Gläubige, aber Gott hat eben auch besonders die Gaben verteilt nach seinem souveränen Willen. Und wenn man dann merkt, oh, die Menschen, die kommen gerne zu einem, die suchen gerne Rat, dann kann man schon vielleicht glauben, dass Gott einem diese Gabe geschenkt hat. Ist ein unverdientes Geschenk, das natürlich auch zum Einsatz kommen soll. Ja, das Ehepaar Bobgen hat ein Buch geschrieben über Seelsorge und sie sagen, sie bedauern es so sehr, dass die Seelsorge, diese Begleitung von Menschen, ja oft eben diesen weltlichen Institutionen überlassen wird und dass die Gläubigen oft gar nicht den Mut haben, diesen Dienst überhaupt zu tun. Man spricht immer, man braucht ein Diplom und irgendwelche Abschlüsse und auch unter uns Christen, muss man sagen, ist auch dieses Denken, ach, der ist ein Profi und mit den Problemen kann ich nur zum Profi gehen, das steckt auch in uns drin. Das ist ja nur eine einfache Schwester in der Gemeinde. Ja, wie soll denn die mir helfen können? Ihr Lieben, habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht? Und wisst ihr, Amelie und ich kennen jemanden, den schätzen wir sehr. Und der macht sich manchmal zur Aufgabe, in psychiatrische Kliniken zu gehen und dort mit Psychiatern sich zu unterhalten. Und ist noch gar nicht so lange her, da hat er mir gesagt, da war er da so in einer Besprechung, durfte dabei sein. Und dann haben die Psychiater gesagt, eigentlich können wir den Menschen nicht sehr viel bieten. Wir können eine Krankschreibung machen, wir können Medikamente verordnen und wir können zuhören und erreichbar sein, aber viel mehr haben wir nicht zu geben. Da war ich echt platt, als er mir das erzählt hat. Ja?
Ich habe nur mal eine Frage, aber wie ist es dem Mann möglich gewesen, da hineinzukommen?
Ja, er kennt diese, also er ist selber ein Doktor, ja, also aber nicht der Doktor der Biochemie und hat viele Freunde in diesem Bereich und da darf er immer wieder da an solchen Sitzungen teilnehmen. Ich frage ihn dann auch manchmal und ja, er wird jetzt auch in der nächsten KfG-Zeitschrift einen Artikel veröffentlichen, jetzt sage ich den Namen Martin Schumacher, ja, über die Wirkung der Antidepressiva. Also er beschäftigt sich ganz viel auch damit und ja, ist wirklich in dem Bereich schon kompetent. Gut, also ich will nochmal sagen, wir können lernen, aber der Hauptunterschied ist einfach, dass weltliche Therapien von anderen Zielen ausgehen als die biblische Seelsorge. Aber mir ging es jetzt bei dem Punkt vor allem darum, dass wir meinen, wir sind überhaupt nicht kompetent. Wir können gar niemandem helfen. Aber ihr Lieben, ich muss euch sagen, mit dem Wort Gottes als Anleitung, natürlich müssen wir es erforschen. Ich will mal sagen, sind wir klüger als die gottlosesten Professoren und Doktoren dieser Welt. Glaubt ihr mir das? Steht in Psalm 119. Könnt ihr mal nachschlagen. Ja. Aber natürlich, unsere Ausrüstung kommt vom Herrn selbst. Wir lernen auch von anderen Menschen, wir lernen auch natürlich auch von anderen Konzepten, das dürfen wir. Wir können alles gebrauchen, aber wir müssen alles auch an der Schrift prüfen. Nicht alles ist schlecht, ich will es wieder sagen. Ja? Gerade wenn ich denke an gewisse Zwangsstörungen, da können wir auch viel lernen. Auch wenn die Ziele nicht den biblischen Zielen entsprechen, kann man natürlich für den praktischen Alltag auch manches lernen, ja, um lebenstüchtig zu werden. Also ihr versteht den Unterschied. Ja? Das eine ist halt dann innerweltlich, um ein bisschen lebenstüchtiger zu werden. Das ist ja auch schon etwas. Ja? Aber wie gesagt, entspricht nicht den biblischen Zielen. Dann dürfen Frauen seelsorgerliche Dienste an Männern ausüben. Was sagt ihr dazu?
An meinem Mann und meinen Söhnen, ja.
Okay. Ja, also natürlich ist es so, dass Gott nicht möchte, ja, dass kontinuierliche Seelsorgebeziehungen zwischen Mann und Frau stattfinden sollen. Wir kriegen das immer wieder mit, wie es dann doch zu ja, Ehebruch kommt, zu, dass da einer Feuer fängt, ja, und es dazu Beziehungen kommt, die nicht mehr Gottes Wohlgefallen haben, ja. Und von daher ist es bei kontinuierlicher Begleitung immer gut, wenn Männer Männer begleiten und Frauen Frauen begleiten. Ja. Aber es gibt natürlich auch spontane Gespräche in der Gemeinde. Ja. Und auch da geschieht Seelsorge. Das dürfen wir einfach sehen. Und ich habe mich gefreut zu lesen, dass der Apostel Paulus zum Beispiel von der Schwester Phoebe spricht, dass sie auch ihm Beistand gewesen ist, und ich glaube nicht nur mit Essen und Trinken, ja, und dass Rufus, da von Rufus sagt Paulus, dass er auch seine Mutter war, ja, eine geistliche Mutter. Und ich muss sagen, ich gehe ja jetzt langsam auf die 70 zu, und da merke ich, wie der Herr einfach diese mütterliche Rolle in der Seelsorge auch nutzt, ja. Ich darf ein paar junge Männer, die mich als Mutter sehen, darf ihnen eine geistliche Mutter sein. Ja, einer sagt sogar Mama zu mir. Ja, genau. Also das sehe ich schon auch eine. Da wollen wir nicht zu eng sein. Ja, eine reife Glaubensschwester kann auch natürlich auch für einen jungen Bruder eine geistliche Mutter sein. Aber das hat nichts mit diesen kontinuierlichen Gesprächen jetzt, also sonst mit zwischen Mann und Frau zu tun. Priscilla und Aquila haben als Ehepaar zusammen auch einem Mann gedient. Und die Ältesten haben natürlich die Hauptaufgabe auch im Hirtendienst. Und da heißt es, die Ältesten sollen ältere Frauen als Mütter und jüngere Schwestern in aller Keuschheit ermahnen. Ja, auch natürlich müssen Älteste als Männer auch mal mit einer Frau sprechen. Ja, und sie vielleicht in einer Sache ermutigen oder mal korrigieren, ja, helfend eingreifen. Aber auch da ist es nicht gut, wenn es zu einer dauerhaften Seelsorgebeziehung kommt. Ja, seid ihr in dem Punkt mit mir einig? Oder gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Gut, dann schauen wir uns die Merkmale einer Seelsorgerin an. Eine Seelsorgerin, das klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend, eine Schwester, die im Dienst der Seelsorge ist oder einfach die andere begleiten möchte, sie soll den Herrn Jesus selber sehr lieb haben. Wer schlägt uns Johannes 21, 16 auf? Wer liest?
Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.
Noch weiter?
Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe.
Ja, danke schön. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Natürlich. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet, ja, und deswegen arbeitet er mit ihm die Verleugnung auf. Er hat ja gesagt, ich würde dich nie verlassen. Ja. Aber trotzdem, ihr Lieben, das ist ein allgemein gültiges Prinzip. Hast du den Herrn Jesus lieb, dann weide meine Lämmer und weide meine Schafe. Ja. Es ist ganz wichtig, ihr Lieben, nur wenn wir Jesus selber, den Hirten, lieb haben, werden wir auch dieses Hirtenherz bekommen, um anderen wirklich zu dienen. Deine wachsende Liebesbeziehung zum Herrn, die autorisiert dich, Seelsorgesuchenden an sein Herz zu ziehen, wo die wahre Heilung zu finden ist. Und da darf ich ganz persönlich dich fragen, hast du den Herrn Jesus lieb? Ist er dir das Wichtigste auf der Erde? Ist er deine große und erste Liebe? Das ist die wichtigste Qualifikation, die du mitbringst für den Dienst an anderen. Hast du Jesus lieb? Und ich war schon ein bisschen erschrocken, als ich im 2. Korintherbrief, da habe ich auch mal wieder diesen Begriff Philia, da steht übrigens Philia, diese freundschaftliche Liebe. Und im 2. Korintherbrief, im letzten Kapitel steht, wer den Herrn nicht lieb hat, und da steht auch Philia, der sei verflucht. hartes Urteil. Jesus möchte meine große Liebe sein. Und in Jakobus 4 heißt es, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Er möchte seine Liebe mit niemandem teilen. Ja? Nachrangig lieben heißt ja, wer Vater, Mutter, Frau, Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Ja? Jesus möchte meine große Liebe sein. Und deswegen wünsche ich dir von ganzem Herzen, natürlich ist eine Liebesbeziehung immer im Wachstum, aber sehnst du dich nach Jesus, ist er wirklich der Erste in deinem Leben. Das wird dich autorisieren, nicht nur für den Seelsorgedienst, für jeden anderen Dienst auch. Ja. Dann zweitens, wenn du in der Seelsorge dienst, sollst du in enger Verbindung mit deinem Herrn leben. Johannes 15,5, wer schlägt uns diese Bibelstelle bitte auf?
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, ja, das ist das Wichtigste. Wie bleibe ich in ihm? Ja, genau. Ich muss die Beziehung zu ihm pflegen. Das geht nicht an, auch in einer Ehebeziehung nicht, wenn ich sage, ach, jetzt habe ich heute 3 Minuten mit dir geredet, das reicht jetzt für 3 Tage. Ja, das geht nicht, das ist keine Liebesbeziehung. Ja, sehnst du dich nach Gemeinschaft mit Jesus? Hat das Priorität in deinem Leben? Lieber mal nicht zum Telefonhörer greifen, bevor du nicht die Gemeinschaft mit dem Herrn gepflegt hast. Ich kann mich noch gut erinnern, darf ich das erzählen? Jetzt habe ich schon gegackert. Amelie hatte mal mit ihrer Freundin ein Abkommen, haben ja gerne viel telefoniert. Und dann haben sie gesagt, weißt du was, jetzt machen wir eine Regel. Wenn wir telefonieren, fragen wir uns das gegenseitig, ob wir schon die Bibel gelesen haben. Und wenn nicht, dann hören wir auf zu telefonieren und suchen erst die Gemeinschaft mit dem Herrn. Fand ich eine super Regel. Ja? Wir haben für alles immer Zeit, aber haben wir wirklich Zeit für den Herrn? Das ist so wichtig. Ja? Ich kann ja auch den Seelsorgedienst nicht aus eigener Kraft tun. Ich brauche ja sein Wirken in meinem Leben, um anderen zu dienen. Ja, und deswegen, ihr Lieben, nicht nur ein Kalenderblättle, sondern wirklich seid im Wort daheim. Pflegt die Beziehung zu ihm. Und ich erlebe das am Morgen sehr oft, dass Gott mir ein Bibelwort für den oder für den aufs Herz legt, was ich dann per WhatsApp weitergebe. Ja, ich gebe das, was er mir gibt, wieder weiter. Ja. Und das ist wichtig. Deswegen, wer für den Dienst an anderen autorisiert sein will, der muss in enger Beziehung mit Jesus leben. Wir leben nicht von Konzepten, wir leben von einer engen Beziehung zum Herrn her. Und er soll ja durch uns wirken. Oswald Chambers schreibt, wenn wir Arbeit für Gott tun und dabei nicht mit ihm verbunden sind, dann wird das Gefühl der Verantwortung erdrückend schwer auf uns lasten. Doch wenn wir das, was Gott uns auferlegt hat, auf ihn zurückwerfen, nimmt er das Gefühl der Verantwortung ab, indem er uns seine Macht und Kraft wahrnehmen lässt. Wirf deine Last auf den Herrn, heißt auch, alle Nöte der Menschen wieder zurück an Gott abzugeben und sie nicht in der Seele festhalten. Gott trägt die Verantwortung für jeden Menschen, wir wollen nur Werkzeuge sein. Und deswegen bitte noch einmal, das ist mir das Allerwichtigste, pfleg eine innige Beziehung zu Jesus. Such die Gemeinschaft mit ihm, lies diesen Liebesbrief, den er uns in die Hände gegeben hat. Und dann wird die Bibel das beste Beratungsbuch für dich in der Seelsorge sein. Dann, wenn du dem Herrn an anderen Menschen dienen willst, brauchst du eine geistliche Gesinnung. Dann lesen wir Galater 6, Vers 1 nochmal. Wer liest?
Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst acht geben, damit er nicht
Als seelsorgerlich tätige Schwester musst du selber in der Seelsorge Jesu bleiben. Ja? Das ist ganz wichtig. Er selber muss dich prägen und du wirst dann im Umgang mit ihm erkennen, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Und wenn du auf dich selber Acht hast, dann ist das die beste Voraussetzung dafür, dass du dem Seelsorgesuchenden nicht mit Überheblichkeit und Stolz begegnen wirst, sondern mit Liebe und Demut, weil du weißt, auch du lebst aus Gottes Gnaden und du bist, was du aus Gottes Gnaden bist, nicht mehr und nicht weniger. Und diese geistliche Gesinnung, die wird dir dann auch Vollmacht geben, andere zu beraten. Roland Antholzer schreibt in seiner Seelsorgeschulung, ein geistkontrollierter Wandel wird die Frucht des Geistes hervorbringen. Hat sie einen gewissen Ausreifungsgrad erreicht, ist auch die Befähigung zu einem guten Seelsorgedienst vorhanden. Offenheit, Einfühlungsvermögen, Verständnis für die Nöte des anderen zeichnen dann den Ratgeber aus. Ein guter Seelsorger wird demnach barmherzig, geduldig, sanftmütig, verschwiegen, vorurteilsfrei und unparteiisch sein. Fand ich sehr schön formuliert. Ja? Je mehr wir selber dem Wesen Jesu ähnlicher werden, desto mehr werden wir das natürlich auch in die Seelsorge einbringen, ist ja klar. Dann, eine Seelsorgerin soll die Ratsuchende lieben. Wer liest uns da 2. Korinther 2, Vers 4? Und ich ergänze noch Apostelgeschichte 20:31. Ich habe 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört, einen jeden, und jetzt passt auf, unter Tränen zu ermahnen. Hast du mal schon geweint, weil eine Schwester einen nicht guten Weg gegangen ist? Hat dich das wirklich zutiefst berührt? Oder hast du nur gedacht, Mensch, jetzt schau die mal an, wie die lebt. Ja? Bereitet es uns Schmerz, wirklich tiefen Schmerz, wenn eine Schwester in der Gemeinde oder in unserem Umfeld eben nicht zur Ehre des Herrn lebt und ganz andere Ziele hat. Bei Paulus war es so, er schrieb aus Herzensangst, weil die Korinther einen falschen Weg gegangen sind. Und er hat sie unter Tränen, hat er die Epheser 3 Jahre lang ermahnt. Unter Tränen. Das sind rechte Seelsorger, die den Ratsuchenden lieben. Und das bedeutet, dass ich wirklich Interesse habe am Ergehen des anderen. Ja, wenn ich die schmerzliche Lebensgeschichte wirklich annehme und es nicht bagatellisiere. Ja, und natürlich diesen Schmerz zu verstehen und mitzufühlen und trotzdem dann natürlich Mut machen zur Veränderung. Das gehört zusammen. Aber die Liebe soll dich motivieren, Leidenden zu helfen und ihr Leben, dass sie ihr Leben nach dem Willen Gottes ausrichten. Die Liebe soll es sein. Der Weg bis zum Ziel braucht ja oft viel Ermutigung, Trost und wir müssen immer wieder Hoffnung vermitteln. Seelsorger müssen Hoffnungsträger sein. Ja, nicht sagen, ach, bei dir geht es ja gar nicht weiter. Das ist ein Todesstoß in der Seelsorge. Ja, sondern immer Hoffnungsträger sein. Immer Hoffnungsträger. So wichtig. Ja. Dr. Samuel Pfeiffer hat mal geschrieben, ein Mensch nimmt nur Korrektur und Weiterführung an, wenn er zuvor bedingungslose Annahme empfangen hat. Annahme ist nicht an Bedingung gebundene Wertschätzung und Wärme. Ja, Annahme bringt die Bereitschaft mit, wirklich Mitgefühl zu zeigen, obwohl natürlich der andere immer eine autonome Person bleibt. Das ist wichtig. Ja. Aber du wirst mit Warmherzigkeit und Weisheit helfen, dem anderen in die richtige Richtung zu führen. Diese bedingungslose Annahme, die ist die Basis für eine wirkungsvolle Zusammenarbeit. Und ich habe das wirklich auch wieder in einem Vortrag, einem weltlichen Vortrag bestätigt gefunden. Da hat man darüber diskutiert, welche Seelsorgekonzepte die effektivsten sind, welche Psychotherapien mit den größten Erfolg praktisch eingesetzt werden. Und wisst ihr, was dieser Professor dann gesagt hat? War ich echt erstaunt, habe gedacht, aber es ist so. Es hängt gar nicht so sehr vom Konzept ab, sondern vom Therapeuten, von der Empathie des Therapeuten. Und es ist so, ihr Lieben, natürlich, wir haben die Wahrheit, wir wissen schon, wir haben schon ein Konzept, ja, aber der Seelsorger, die Person des Seelsorgers kann so viel bewirken. Und man hört ja auch bei Therapien, ich komme mit dem nicht klar und wechselt dann die Therapie, ja. Und so ist es auch in der Gemeinde. Ich kann auch mit, es ist nicht jeder auch so, ich sag mal, so empathisch oder hat wirklich diesen Draht zu Menschen, dass sie ihm auch vertrauen. Ja? Aber das ist so wichtig. Die Basis muss sein, dieses angenommen Wissen. Wenn sich jemand von mir hundertprozentig angenommen weiß, dann wird er auch eher etwas annehmen. Das ist so wichtig, ihr Lieben. Ja? Und das hat mich eben verwundert. Es kommt gar nicht zuerst aufs Konzept an in der weltlichen Therapie, sondern auf die Persönlichkeit des Therapeuten. Das hat uns viel zu sagen, oder? Ja, und wir haben ja auch noch...
Eine Frage, wenn jetzt aber jeder das Beruf ist zur Seelsorge, aber ja gar nicht jeder geeignet ist, mhm.
Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Dieses Einanderhelfen. Schau mal, wenn eine Freundin sagt... Du, ich bete für dich. Ja? Wir können jetzt mal zusammen die Bibel zu dem Thema aufschlagen. Ja? Aber dann hast du eine freundschaftliche Beziehung. Ja? Aber wenn du als Schwester kommst und hast überhaupt keine Beziehung zu dieser Person, dann ist es schwierig, dass du ihr da was raten wirst. Dann kannst du aber immer noch sagen, du kannst mich besuchen, wenn sie eine Depression hat. Wir trinken zusammen Kaffee. Ich gehe mit dir einkaufen. Ich betreue deine Kinder, das ist auch Dienst am anderen. Ja? Dann werde ich vielleicht sagen, du, ich kann dir jetzt in Bezug auf das Problem, ich kenne die Schrift noch nicht so gut, da wendest du dich vielleicht an den und den. Aber man darf nicht unterschätzen, das ist auch gleich mein nächster Punkt, wie viel Hilfe geschieht, indem ich dem anderen zuspreche, du, ich bete für dich. Ja? Und sag mir deine Nöte, ich bete für dich und bring sie zusammen und ich bring sie zu Gott im Gebet. Darauf kannst du dich verlassen. Ja? Versteht ihr? Dieses, jeder ist, soll dem anderen dienen, aber jeder ist ja auch in der Schrifterkenntnis noch gar nicht so weit. Und trotzdem kann ich ein Puzzlestein, ein positiver Puzzlestein im Leben des anderen sein. Wir kommen gleich zu dieser Spannung noch, die Art der Seelsorge, Liebe und Wahrheit. Ja? Da kann jemand da sein, eine Frau, die ist wie ein, wie ein Paragraph, die versteht die Bibel, die weiß zu jedem Thema etwas, aber du würdest nie hingehen zu ihr. Warum? Weil da eine Distanz ist und du kommst dir vor, wie wenn ich zu der gehe, dann komme ich mir immer so klein vor. Dann bin ich immer nur der Schlechteste und die weiß alles und... Aber da fühle ich mich nicht angenommen, da fühle ich mich nicht wertgeschätzt, da fühle ich nicht, dass es ihr wirklich um mich geht. Da habe ich den Eindruck, es geht ihr nur darum, dass sie ihr biblisches Wissen los wird. Versteht ihr? Das ist dieses Problem, Liebe und Wahrheit. Natürlich wollen wir alle dahin wachsen, deswegen habt ihr ja auch dieses Seminar gewünscht. Wir sind alle im Prozess. Aber konnte ich jetzt die Frage beantworten? Gut. Aber es gibt viele Aspekte des Dienens am anderen, die jetzt nicht unbedingt immer, sage ich mal, vorrangig dieses... Oh, mein Handy. Danke. Ja, diesen Aspekt eben immer haben. Gell? Gut. Aber jetzt sind wir schon bei diesem Punkt. Wenn ich jemanden liebe, ihr Lieben, wenn er mir wirklich wichtig ist, wenn ich... einen gewissen Bereich meines Lebens mit dieser Person teilen will, dann wird mich das eben auch ins Gebet treiben. Und deswegen, du sollst eine Beterin sein. Und da liebe ich die Stelle in Kolosser 4,12. Die müssen wir unbedingt aufschlagen. wer liest, Kolosser 4,12, eine ganz wichtige Stelle für jeden Seelsorgedienst. So schön. Bei mir steht, ich finde das fast noch ein bisschen tiefer, der allezeit ringt in seinen Gebeten. Er ringt in den Gebeten um die Kolosser. Worum ringt er? Dass sie vollkommen und völlig überzeugt im Willen Gottes dastehen. Das ist das Ziel. Ja? Er ringt, aber dass die Gläubigen in Kolossee wirklich dahin kommen, dahin wachsen, dass sie in allem den Willen Gottes erkennen und für den Willen Gottes leben. Und deswegen, ihr Lieben, wenn ihr Menschen in der Seelsorge begleitet, dann bitte nehmt diese Menschen auch aufs Beterherz. Das ist so wichtig. Ja? Betet für diese Menschen. Auch erstmal betet für sie. Vielleicht habt ihr noch gar keine Seelsorgebeziehung. Es klingt immer so hochtrabend, Seelsorgebeziehung. Den Dienst einfach der Fürsorge. Ja, aber bitte seid Beterinnen, seid Beterinnen. Schreibt euch die Namen auf. Also für mich ist das Usus, dass ich für die Menschen, die ich in der Seelsorge kontinuierlich begleite, die stehen auf meiner täglichen Gebetsliste. Ja? Ich frage auch den Herrn, Herr, was braucht die Person? Was legt mir aufs Herz, was ich ihr jetzt weitergeben soll? Ja? Wir haben eben keine fertigen Konzepte, das ist alles dynamisch. Ja, und das war jetzt so schön, da muss ich auch nochmal dich einbringen. Amelie hat auch eine Freundin, und wir haben uns getroffen und dann war mir in dem Gespräch so klar, Mensch, jetzt betest du jetzt für dieses konkrete Anliegen. Und die Amelie hat mir gestern gesagt, du weißt ja was, Gott hat das Gebet schon erhört. Genau das macht sie jetzt. Habe ich mich riesig gefreut. Ja? Wir wollen beten, die Menschen wirklich in der Fürbitte zu Jesus hinziehen. Und auch, ihr Lieben, wenn ihr ein Gespräch führt, fangt es mit Gebet an, wenn jemand kommt. Sag, weißt du, jetzt reden wir über dein Problem oder vielleicht schlagen wir auch die Bibel auf. Lass uns doch zuerst beten, dass Gott uns führt, dass er uns die Weisheit gibt. Das ist mir ganz besonders wichtig, wenn Leute sogar von auswärts angefahren kommen und wollen ein Seelsorgegespräch. Sag ich mal, Herr, wer bin ich denn? Ja. Und ich will dann sofort in diesem Gebet der Person auch sagen, es geht nicht um mich. Wir wollen die Weisheit vom Herrn erbitten und im Miteinander seine Wege erkennen. Ja, das ist ein falsches Verständnis von diesen Profiseelsorger. Das gibt es nicht. Wir sind so abhängige Leute, alle miteinander. Ja, und wir leben von der Weisheit Gottes. Unsere Verantwortung ist natürlich das Gebet, ja, und die Liebe, und jetzt komme ich dann gleich zum nächsten Punkt mit der Wahrheit. Aber bleibt auch im Gespräch mit dem Herrn in Verbindung. Ich habe schon manchmal leben dürfen wie der Herr. Ich sage, Herr, ich komme nicht auf den Knoten. Ja? Und dann plötzlich war es dann klar, ja, das hat der Herr geschenkt. Ja? Er gibt die Weisheit. Und deswegen ist eben Seelsorge ist nicht so ein Konzept, ich wiederhole mich, sondern es geht um eine lebendige Beziehung zum Herrn, er befähigt uns, er leitet uns auch in den Gesprächen. Ja? Gut, und deswegen aber ist es auch wichtig, dass die Seelsorgerin die Wahrheit lieb hat. Genau. Dann lesen wir 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Schaut mal, da haben wir auch schon wieder so ein Ziel. Ja? Die Schrift, die soll eben nicht nur helfen, eigene Probleme lösen. Ja, sie soll überführen von falschen Wegen. Sie soll uns unterweisen in der Gerechtigkeit. Aber es hat ein Ziel. Das Ziel ist, dass wir gebräuchlicher sind, mehr gute Werke bringen. Ja? Dass unsere Lebensnetze voll werden und dass unser Lebenswerk nicht eines Tages verbrennt, wie es in 1. Korinther 3 heißt. Das ist unser Ziel, Ja? Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel lieb haben und auch darin forschen. Ja? Und nicht Stippvisiten machen, mal da mal was picken und da. Bitte, bitte, lest die Bibel im Zusammenhang. Nicht immer von vorne nach hinten, aber immer ein Buch im Zusammenhang. Ja? Dann werdet ihr in der gesunden Lehre wachsen. Ja? Und die Gedanken, die Gott hat, besser verstehen. Und ihr sollt auch den Seelsorgesuchenden sagen, dass das euer Handwerkszeug ist. Und deswegen die Bibel natürlich auch gebrauchen. Sie verleiht euch die Autorität. Ihr habt keine Autorität in euch. Das Wort Gottes verleiht euch Autorität. Aber ihr Lieben, das werden wir am Nachmittag sehen, die Liebe zur Wahrheit wird, eure Liebe zur Wahrheit wird eben nicht immer auf Zustimmung stoßen. Es kann sein, dass deine Glaubensschwester ja nicht einverstanden ist und dass du sie sogar traurig machst, wenn du biblische Wahrheiten weitergibst. Ja? Das ist, ich habe auch schon manchmal gesagt, weißt du, mir wäre viel lieber in der Sache, ich hätte eine andere Erkenntnis. Ich kann aber nicht gegen das Wort. Ja, und ich entlasse dich jetzt mit dem Wort und bitte prüfe selber vor dem Herrn. Ich möchte auch manchmal lieber barmherziger sein. Ja? Und manchmal musst du eben auch dem anderen sogar wehtun, damit sein Arm eingerenkt und wieder gebrauchsfähig ist. Und deswegen schreibt, Apostel Paulus im Galaterbrief, Galater 4, Vers 19, das schlagen wir auf, ja. Wir müssen auch eine gewisse Leidensbereitschaft für diesen Dienst mitbringen. Seelsorgedienst hat es auch mit Leiden zu tun, ja. Galater 4,19 finde ich so gut. Wer liest? Ich schließe.
Aber meine geliebten Kinder, mir ist, als müsste ich noch einmal Geburtsgehen für euch durchmachen. Sie werden nicht aufhören, bis Christus euer Leben.
Ja, Paulus litt Geburtswehen für die Galater. Geburtswehen, das sind Schmerzen, ja, bis Christus im Leben der Galater Gestalt gewonnen hat. Das tut einem weh, da leidet man mit. Ja? Und leider passiert es immer wieder so, dass Menschen in die Irre gehen, steht in Sprüche 19, das Menschenherz führt ihn in die Irre, aber auf den Herrn ist er böse. Ja? Das haben wir. Menschen gehen erstmal eigene Wege, aber dann rebellieren sie gegen Gott und hadern mit ihm, weil dann eben das Endprodukt doch nicht das erhoffte Glück ist. Ja? Also auch leiden, und ich denke noch gut an ein Beispiel, da waren unsere Kinder noch klein und da war eine Frau, die hatte große Eheprobleme, war suizidgefährdet. Ich habe jeden Tag mit ihr telefoniert. Hinterher war ich oft so nervös und gereizt im Umgang mit meinen Kindern. Ja, und am Ende hieß es dann, ich habe mir viel zu wenig Zeit für sie genommen. Ja, das ist Leiden eines Seelsorgers. Ja. Damals haben wir dann Anrufbeantworter angeschafft. Das geht nicht, ich muss auch nach Prioritäten leben. Ja. Oder dass eben ein Rat einfach als zerstörerisch angesehen wird. Da denke ich auch an eine junggläubige Frau. Und ich habe ihr gesagt, dass Gott auch die Unterordnung unter den Ehemann will. Die hat so gegen den Rat rebelliert und dann noch, also ganz schlecht über mich geredet, dass andere sich mich gemieden haben dann noch, bis ich dann dahinter gekommen bin, dass ihr einfach der Rat nicht gepasst hat. Ja, das ist Leiden, auch in der Seelsorge. Wir leiden auch, aber es ist wichtig, dass wir unseren Rat eben wirklich auf die Schrift gründen können. So, und dann kommen wir gleich, müssen wir schließen, zu dem letzten Punkt, die Art der Seelsorge. Liebe und Wahrheit. Schaut, wir lesen diese Bibeltexte, die immer beides miteinander kombinieren. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, die Wahrheit, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Beides, den Kontext, Liebe und Wahrheit. Apostelgeschichte 20, haben wir schon gesagt, unter Tränen ermahnt, Liebe und Wahrheit. Und jetzt diese Stelle in Römer 14. Ich weiß aber sehr wohl von euch, liebe Geschwister, dass auch ihr selber voller Güte, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Aspekte der Liebe. Seid erfüllt mit aller Erkenntnis, Wahrheit, sodass ihr einander ermahnen könnt. Liebe und Wahrheit. Ja? Dann weiter, 1. Korinther 13, 6. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Oder Epheser 4. Lass uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Überführe, strafe, ermahne mit aller Geduld, Eigenschaft der Liebe und Lehre. Versteht ihr? Die Art der Seelsorge, immer Liebe und Wahrheit. Diese zwei Waagschalen, das ist ganz wichtig. Und Hudson Taylor hat mal gesagt, Seelsorge geschieht, wenn du es verstehst, durch Gebet, durch Geistesmacht, mit Takt, Liebe, Nachsicht und Geduld mein Gewissen zu wecken und mich auf diese Weise dahin bringst, dass ich mich gern von meinem falschen Weg zum richtigen wende, wenn ich Unrecht getan habe. Wieder Wahrheit und Liebe, dass der andere das Verlangen bekommt. Nicht, sie hat mir jetzt wieder eine über die Rübe gegeben, sondern ein Verlangen bekommt. Ja, ich möchte meinem Herrn Freude machen. Ich möchte für seine Ziele leben. Diese Sehnsucht, die wollen wir wecken mit Liebe und Wahrheit zusammen. Wenn die Betonung auf der Wahrheit liegt, ohne Liebe, ja, dann bringe ich gerne dieses Beispiel von einer Nadel ohne Zwirn. Eine Nadel, die keinen Zwirn enthält und ich nähe. Das sticht, aber näht nicht, fördert nicht. Ich habe die Wahrheit gebraucht, aber es wird keinen Fortschritt geben. Und das sehen wir bei den Pharisäern vor allem. Die sind mit Wahrheiten gekommen. Anstatt sich bei den Blindgeborenen über die Heilung zu freuen, kam es sie gleich, er hat den Sabbat nicht gehalten, der Heiler. Ja? Und bei der Ehebrecherin, bei den Pharisäern hat man nicht ein bisschen Mitleid und Schmerz gespürt, dass die Frau in Ehebruch gefallen ist. Nur der Richtgeist, die hat gesündigt und jetzt muss sie ihre Strafe bekommen. Ja, also Liebe ohne Wahrheit ist einfach nicht Gottes Wille. Ja, das dürfen wir nicht. Wir werden zu unbarmherzigen Richtern und üben Druck auf die Person aus. Die empfindet dann wirklich Druck. Ja, und das wollen wir nicht. Wir wollen motivieren, Sehnsucht wecken nach einem fruchtbaren Leben zur Ehre Gottes. Aber es gibt auch die andere Art, die Betonung der Liebe ohne Rücksicht auf den Willen Gottes. Bei David, ich habe es gerade heute Morgen in der stillen Zeit gelesen, als David praktisch die Gelegenheit bekommen hat, jetzt Saul zu töten in der Höhle, ja, und seine Freunde oder Begleiter haben gesagt, jetzt hast du die Chance, dich an David zu rächen. Und er hat einen Zipfel abgeschnitten, und dann hat er gemerkt, das ist nicht Gottes Wille. Die wollen mich zur Selbsthilfe verleiten und das möchte ich nicht. Ja? Falscher Rat von Freunden. Ja? Bei Jesus musste Petrus ermahnen. Der hat gesagt, bitte Jesus, das soll dir doch nur nicht widerfahren, der Schmerz. Ja, nicht. Und Jesus hat das als diesen freundschaftlichen Rat, als teuflischen Rat erkannt. Geh hinter mich, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Menschlicher Rat. Du willst mir nur das Leid ersparen. Aber wenn du mir das Leid ersparst, dann geht das am Willen Gottes vorbei. Oder bei Paulus. Er wusste, wenn er jetzt nach Jerusalem geht, wird Leiden auf ihn warten. Und die einen sagen, nein, geh doch nicht. Wollten ihn abhalten vom Weg, den der Herr für ihn vorgesehen hat. Ja. Also wir müssen aufpassen, dass unsere menschlichen Gefühle, unser Mitleiden nicht am Willen Gottes vorbeigeht. Das ist unsere Verantwortung. Und der Prüfstein der Art der Liebe ist eben das Wort Gottes. Ja? Wir haben diesen Vers in Hebräer 4, Vers 12. Aus Zeitgründen zitiere ich ihn jetzt selber. Das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja? Menschliches Denken, das sich vom Gehorsam gegenüber Gott löst, kann deswegen unbewusst in den Dienst des Versuchers treten. Ja? Stellt euch mal das vor. Und das wollen wir nicht. Wir wollen barmherzig sein. Wir wollen voller Liebe und Geduld sein. Und wirklich auch geduldig sein. Jeder ist in einem Prozess, aber deswegen die biblische Wahrheit abschwächen und sagen, ach, ist nicht so schlimm, wenn du dich nicht ans Wort Gottes hältst, dann sind wir keine guten Ratgeber. Ja? Die Betonung des seelischen Schmerzes, Liebe ohne Wahrheit oder abgeänderte Wahrheit, kann mit diesem innigen Motiv nur die Last abzunehmen, den Schmerz zu ersparen, dem Mangel abzuhelfen, kann tatsächlich am Willen Gottes vorbeiraten. Das darf uns nicht passieren. Ja? Und umgekehrt, und das haben wir, wie gesagt, ich würde es nicht pauschalisieren, aber sehr oft eben in dieser Ich-Zentriertheit, wo es, wenn auch bei den Therapien, wo es nur darum geht, eben die Last wegzubekommen. Ja? Es ist nicht immer der Wille Gottes, die Last wegzubekommen. Es ist nicht immer der Wille Gottes. Das muss ich einfach auch mal akzeptieren. Ja? Gott will nie einen autonomen Lebensstil fördern, der an den Lebenszielen Gottes mit uns Menschen vorbeigeht. Ja? Und deswegen darf der Schmerz insofern nicht überbetont werden, wenn er mich sozusagen nicht in den Wegen Gottes, nicht in die Wege Gottes mündet. Ja? Und die Überbetonung des sündigen Herzens ist genauso falsch, ja? Wenn ich dann eben immer nur sage, ach, das ist immer die Sünde das Problem und du musst nur die Wurzeln der Sünde erkennen in deinem Leben und dann ist alles gut. Das geht auch nicht. Ja? Da sind wir bei Hiobs Freunden. Ja? Dann sind wir wieder am Anfang. Ja? Spannung aushalten. Der Mensch ist ein Gemisch von Würde und Sünde. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich mich mit diesen Seelsorge Praktiken auseinandersetze, ich habe dazu auch ein Buch, ich werde es dann gleich vorstellen, dann leide ich richtig. Und diese Seelsorge, die macht hart und unbarmherzig. Vor ein paar Tagen hörte ich den Satz, du mit deiner Angst, die hast du dir nur anerzogen. Da kriege ich es raus, muss ich wirklich sagen. Ja? Das ist schlimm, so überheblich. Ja, wenn sowieso jedes Problem in meiner eigenen Sünde liegt, ja, aber dann komme ich da letztlich raus. Du bist das Problem, du bist schuld, wenn du mit dem und dem und dem halt noch nicht richtig umgehst. Spannung aushalten, ihr Liebe, Liebe und Wahrheit. Es gibt eine teuflische Wahrheit, Jakobus 3,15, die ist irdisch, seelisch und teuflisch, wenn sie am Wort Gottes vorbeigeht. Ja? Und wie gesagt, noch einmal, ist das rübergekommen? Liebe zu Jesus, Liebe zu den Verlorenen, aber genauso Liebe zur Wahrheit und das in richtiger Kombination. Und wir wollen immer zu Jesus ziehen. Das ist unser Ziel. Wir wollen auch niemanden an uns binden. Wir wollen immer in eine Liebes-, Vertrauens- und Gehorsamsbeziehung zu Jesus führen. Gibt es dazu noch eine Frage? Dann würde ich dann zum Schluss vor der Mittagspause um 12:30 noch ein paar Bücher vorstellen. Ja, dann stelle ich noch ein paar Bücher vor. Ein sehr gutes Fundamentwerk von Armin Mauerhofer, Seelsorge auf biblischer Grundlage. Habe ich auch viel gelernt und wenn ich die Vorträge von Armin höre, gefällt mir das auch immer so sehr. Er will immer zu Jesus ziehen, immer in die Arme Jesu. Und das finde ich so wichtig. Nicht auch im christlichen Gewand, nicht immer nur Selbsterforschung, sondern immer zu Jesus hinziehen. Finde ich ein sehr gutes Standardwerk. Ja, wir haben ja heute ein besonderes, und dazu will ich die Vorträge von Roland Antholzer, das sind übrigens 8 Stück. Ich kann die sehr empfehlen, wenn die Gemeinde diese DVDs, das ist das ganze Lebenswerk von Roland Antholzer, bestellt. Man kann auch dann intern einfach eine Seelsorgeschulung machen, kann ich wirklich sehr empfehlen. Gibt also die ganze Serie ist nicht ganz billig, aber gibt, glaube ich, insgesamt 12 Vorträge. Kann man als Gemeinde dann einfach besorgen und dann untereinander ausleihen oder wie auch immer. Wir haben ja heute ein spezielles Thema, wo es vor allem um die Spannung von Liebe und Wahrheit geht. Aber ich muss sagen, ich rede auch sehr gerne über diese Themen. Herr, ich bin verletzt. Das berühren wir ja heute nicht. Da geht es vor allem um den seelischen Schmerz. Da hatte ich den innigen Wunsch, die ganze Bibel zu diesem Thema zu befragen. Und das verwende ich zum Beispiel, dieses Buch, ganz viel in der Seelsorge. Und da kommt auch noch etwas zu tragen. Amelie, könntest du mir hinten das dünne Heft Seelsorgekonzept dazu holen? Das ist für mich gleichzeitig eine Zurüstung zum Dienst. Ich habe dazu das Konzept entworfen, wo man praktisch mit einer Freundin dieses Buch durcharbeiten kann. Ja? Man fühlt sich alleine überfordert, dieses umfassende Thema zu behandeln. Und dann ist es möglich, dass man als Seelsorger dieses Heftchen sich aneignet. Und mit diesem Heft kriegt man Anleitung, wie man mit dem Ratsuchenden dieses Buch durcharbeitet. Ich habe im Alten Testament angefangen, Täter, Opfer, wann bin ich Täter, wann bin ich Opfer? Und dann wollen wir immer den Blick auf Jesus richten. Ich habe die vier Evangelien studiert, wo Jesus Schmerz und Unrecht erlitten hat. Das ist wirklich auch zum Arbeiten und wie Jesus darauf reagiert hat. Jesus hat nicht immer geschwiegen. Und das war für mich auch wieder Aha-Erlebnisse zu sehen, wie Jesus immer wieder auf Gemeinheiten reagiert hat. Er hat zum Beispiel wiederholt, das fällt mir so spontan ein, ihr sagt, ich bin ein Fresser und Weinsäufer. Er hat es thematisiert, ja, da wo er so niedergemacht worden ist. Oder ihr sagt, ich bin von Dämonen besessen. Ja. Also sehr ein interessantes Studium zu sehen, wo und Jesus Unrecht erlitten hat, Schmerz erlitten hat und wie er darauf reagiert hat. Und dann habe ich einfach die ganzen Lehrbriefe gelesen und systematisiert, um heilsamen Umgang mit einem selber und heilsamen Umgang mit dem Täter praktisch von der Schrift her Tipps zu bekommen. Also da geht es vor allem um das Thema Verletzungen, habe auch einige Seelsorgekonzepte geprüft und auch das Thema Trauma findet ein bisschen Platz. Und viele von uns, auch ich habe eine psychische schwere Krise hinter mir. Es gibt viele, die an Depressionen oder Angstzuständen leiden. Und da ist dieses Buch entstanden, Dunkle Stunden in der Nachfolge. Auch das kann man zusammen durcharbeiten mit einer Schwester, die vielleicht an Depressionen leidet. Und wie man sich vor Depressionen schützen kann. Und wenn ich drin stecke, was hilft mir da wieder raus? Ich habe da auch Umfragebögen von Frauen drin. Ich arbeite sehr gerne mit Umfragen, apropos. Und die haben dann auch berichtet, was ihnen in dieser Situation am meisten geholfen hat. Und da ist dieser Aspekt auch, da hat mich jemand an die Hand genommen, ist mit mir spazieren gegangen, hat mir mal die Kinder abgenommen und so weiter. Auch der Aspekt gehört auch dazu. Dann haben wir gesagt, eine Frau, die im Seelsorgedienst tätig sein soll, sollte eine Beterin sein. Und wir alle brauchen immer wieder auch Belebung unseres Gebetslebens. Also mir geht das so. Und da habe ich mit einer Freundin, mein Schwiegersohn hat dieses sehr schöne Cover gemacht, und da haben wir einfach alle neuntestamentlichen Stellen zum Gebet gesucht. Und dann habe ich anhand von Kommentaren die ausgelegt und dann immer so 10 Fragen zu einem biblischen Buch, was diese Gebetsstellen eben bedeuten, wie kann ich sie in meinem Leben umsetzen, also wie können sie mein Gebetsleben bereichern. Also das ist auch für Frauenkreise, einfach wenn man sich mit dem Gebet auseinandersetzen will. Und ein zweiteres Buch zum Thema Gebet, Gott gibt gern, da bin ich thematisch an das Buch, also an das Thema drangegangen. Was sind Gebetshindernisse? Wann sagt Gott ja, wann sagt er nein? Was bedeutet es, ein Beter zu sein? Also es ist einfach thematisch aufgebaut und enthält aber auch viele Zitate und Bibelstellen. Ja, wir haben gesagt, unser Ziel ist es ja, in der Seelsorge ein Leben zu führen, das Gott ehrt, ja, und viel Frucht für die Ewigkeit bringt. Und das ist auch so ein Basisbuch, Lass mich zu deiner Ehre leben. Das sind 10 Lebensbereiche einer Frau, wie sie in diesen Bereichen praktisch Gott ehren kann. Ja, und dann habe ich noch angedeutet, dass ich mich auch mit Seelsorgekonzepten auseinandersetze. Und da ist dieses Buch entstanden, sind seelische Bedürfnisse legitim. Da geht es vor allem darum, es gibt eine Seelsorgerichtung, die eben sagt, alle unsere Bedürfnisse entspringen immer menschlichen Begierden. und sind deswegen sündig und ich wollte da die Schrift dazu erforschen. Ist es so oder ist es nicht so? Also wer tiefer einsteigen will, einfach auch in seelsorgerliche Theologie, die Theologie der Seelsorge, dem kann ich, sind viele Bibelstellen, dem kann ich das empfehlen. Und wenn wir von Hiobs Freunden gesprochen haben, dann will ich auch das noch erwähnen, Gesetze und Gesetzlichkeit. Wir wissen, wir sind aus Gnaden gerettet und auch aus Gnaden werden wir in der Heiligung reifen und wachsen. Und wir müssen auch immer wieder schauen, wo bin ich gefährdet, im eigenen Leben oder auch im Seelsorgedienst Gesetzlichkeit zu lehren. Genau. Das wäre jetzt zu diesem Teil die Bücher. Wir werden ja dann nach der Pause, werdet ihr aktiv werden und da werde ich schon zu Beginn ein paar Bücher noch vorstellen, um dann sozusagen ja, diese ganz praktischen Bereiche mit euch noch ein bisschen anzupacken. Frauke, betest du noch mit uns fürs Essen oder soll ich jetzt beten? Soll ich? Okay, dann bete ich jetzt zum Schluss. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du uns Menschen liebst, dass du uns aus Gnaden gerettet hast und dass du möchtest, dass unser Leben viel Frucht für die Ewigkeit bringt. Und du selber weißt, was es bedeutet, in einer gefallenen Welt mit einem zur Sünde geneigten Herzen und mit viel Schmerz in dieser Welt zu leben. Und du bist mitfühlend und barmherzig. Und dafür sind wir dir so dankbar. Und du möchtest selber, dass wir einander helfen und stützen und begleiten durch dieses Leben hindurch, damit wir ja gut ans Ziel kommen und viel Frucht für die Ewigkeit bringen, aus deiner Kraft, aus deiner Gnade. Und wir wünschen uns alle, Herr, dass wir dich immer lieber gewinnen, dein Wort immer lieber gewinnen und dass du uns befähigst und ausrüstest, ja anderen Menschen nach deinem Willen und in deiner Gesinnung mit deinem Wort zu dienen. Danke, Herr, dass wir jetzt auch Gemeinschaft miteinander haben dürfen und bitte segne die Gaben, die wir zu uns nehmen können und auch die Gemeinschaft am Tisch. Amen.